Moin Leute und herzlich willkommen zur 29. Folge der Bully Nerds und damit zur fachgerechten und äußerst exklusiven Analyse des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Und mit an meiner Seite dabei ist natürlich wie immer wieder der Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Bevor wir jetzt mit dem Spieltag anfangen, würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz in den europäischen Pokal. Wir müssen ja. Und das darfst du gerne übernehmen.
Ja, wir müssen, nicht wahr? Denn, wir haben es angesprochen, die einzig verbliebene deutsche Mannschaft ist Eintracht Frankfurt, die im Hinspiel bei Benfica Lissabon 4-2 verliert. Das, ein Ergebnis nicht ganz der Leistung ist. Aber wenn man sich einen solchen Fehler erlaubt, wie es ein Liga getan hat, dass man in der 20. Minute einen Elfmeter und rote Karte verursacht, dann kann man sich halt auch nicht drüber beschweren, wenn es vielleicht dann doch nur 4-2 ausgeht, denn das Rückspiel ist noch nicht verloren.
Auch nicht genau. Das Gesamtspiel. Also man wäre automatisch quasi mit einem 2-0 weiter. Ich habe gesagt, es wird dreistellig. Werden 3 Tore Unterschied. Müssen wir mal gucken, wie es wird, aber kriegt man schon irgendwie hin. Aber ich glaube, zur großen und ganzen Leistung von Frankfurt, da kommen wir sowieso nachher nochmal zu, weil wir noch ein anderes Frankfurt-Spiel haben. Ich glaube, da ist es ganz gut, kann man ganz gut über beides reden. Weil es da die ein oder andere Parallele gab. Aber bevor wir soweit sind, würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal mit dem Freitagsspiel an. Und das war ein Abstiegskampfspiel. Und ich glaube, wenn man mir das vor Beginn der Saison gesagt hätte, dass das ein Abstiegskampfspiel ist, Nürnberg gegen Schalke, hätte ich auch gesagt, jo, kann ich verstehen, weil Nürnberg, aber hier hängen beide mit drin. Nürnberg natürlich etwas mehr als Schalke. Und das Spiel geht 1-1 aus. Wobei man hier wirklich sagen muss, die Schalker haben quasi Glück, noch mehr Glück und dann hat Nürnberg auch noch Pech dabei. Also das ist eigentlich ein Spiel im Großen und Ganzen, was Nürnberg gewinnen muss. Und das hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Wochen noch nicht gesagt. Aber man ist durchgehend eigentlich klar die spielbestimmende und bessere Mannschaft. Schalke kommt, ich glaube, in der ersten Hälfte durch einen Freistoß einmal relativ nah an in eine torgefährliche Situation und in der zweiten Hälfte war vielleicht auch nochmal die ein oder andere Situation da, aber Nürnberg selbst vertändelt einen Elfmeter oder beziehungsweise, was heißt vertändelt, verschießt halt einfach einen Elfmeter, obwohl der eigentlich gar nicht so schlecht geschossen war, aber Nübel hatte halt die Ecke. Dann wird ein Tor aberkannt, was eigentlich hätte gegeben werden müssen, aber es gab keinen Videoassistent, weil der Schiedsrichter zu früh abgepfiffen hat. Und nachdem dann das 1-0 gefallen ist für Nürnberg, dauert es genau 3 Minuten, bis Schalke es irgendwie aus dem Nichts schafft auszugleichen. Ich glaube nach einer Ecke.
Ja.
Und Nürnberg kriegt da den Ball nicht richtig raus und dann ist es ein doppelt abgefälschter Weitschuss. Ja, und dann geht das Ganze hier mit 1-1 zu Ende. Für die Vereine an sich vielleicht, sag ich jetzt mal, wäre es eine andere Situation, wäre es, glaube ich, gerecht. Die beiden Vereine verbindet ja immer noch eine sehr große Fanfreundschaft. Man hat ja auch eine Choreo durchs ganze Stadion gehabt, wie auch schon beim Hinspiel. Aber so wirklich gebracht hat es niemandem was in dem Fall, weil weder Schalke den Abstand zum Relegationsplatz nicht vergrößern konnte, außer diesen einen Punkt. Ja. Und Nürnberg den Abstand jetzt auch nicht, bis auf einen Punkt nicht wirklich verkleinern konnte. Also es wäre schon besser gewesen, wenn einer der beiden 3 Punkte geholt hätte für die jeweiligen Vereine. Und was auch noch dazu kommt, Schalke läuft jetzt auf Gefahr, sollte Augsburg am Sonntag gewinnen, sogar auf Platz 15 und damit den letzten Platz vorm Relegationsplatz zu rutschen. Und hat theoretisch gesehen, sollte Stuttgart gewinnen, Stuttgart nur noch 3 Punkte hinter sich im Nacken. Und das ist, man hätte quasi nur noch 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dementsprechend war hier Eigentlich, wenn du nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben willst, ein Sieg Pflicht. Hat aber leider nicht funktioniert. Aus Schalker Sicht.
Ja, was heißt leider nicht funktioniert? Also die haben, das war wirklich grottenschlecht, was Schalke gespielt hat. Und also ich meine jetzt 17-16 Torschüsse für Nürnberg klingt jetzt nicht so dramatisch, wie es war. Also von Schalke ging wirklich keine Torgefahr aus. Und Nürnberg, das ist schon sehr bitter. Aber natürlich auch irgendwo eigenes Versagen. Ne? Natürlich, das Tor bekommst du weggepfiffen, aber du bekommst einen Elfmeter, den verschießt du. Dann kassierst du halt 2 Minuten, nachdem du endlich in Führung gehst, spät auch erst, doch noch den Ausgleich. Das ist sehr, sehr bitter gewesen. Aber halt auch irgendwie kann man es nicht nur auf den Schiri schieben, sondern da war viel, viel eigenes Pech oder Unvermögen dabei. Und bei Schalke ist halt, ja, also die besten Schalker spielen nicht bei Schalke, sondern bei Stuttgart.
Das stimmt. Also so. Das Ding ist halt auch wirklich, man könnte jetzt hier quasi, was zu dem Spiel, da passt eine Phrase sehr, sehr gut, die zwar auch dann mindestens 50 Euro ins Phrasenschwein kostet, aber das ist halt wirklich dieses typische Ding, wenn du so vorne nicht machst, fängst du hinten irgendwann eins. Und eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, kann Nürnberg sogar fast noch froh sein, dass sie noch, bevor sie sich den Ausgleich gefangen haben, quasi überhaupt noch das Führungstor geschossen haben, weil das wäre theoretisch gesehen so ein Spiel, was dafür prädestiniert wäre, was du dann am Ende noch 1-0 verlierst. Aber eigentlich musst du das gewinnen. Also Nübel hat alles festgehalten gefühlt. Also nicht nur den Elfmeter. Und ich meine sogar bei dem 1-0 von Nürnberg war quasi in dem Zeitpunkt schon in Anführungszeichen aus dem Spiel, weil er überspielt worden war. Aber ansonsten hat Nübel zum Schluss hin alles festgehalten. Sonst hätte das Spiel hier auch problemlos 4-1 ausgehen können. Und ich weiß, du magst es nicht so gerne, wenn ich sag irgendwie 4-1, weil ja, auch Schalke hatte die eine oder andere Chance. Aber also de facto gab es zwar diese Torschüsse, aber es gab keine Chancen. Es gab gefühlt 3 Schüsse, die wirklich aufs Tor gingen. Und davon waren, weiß ich nicht was, waren 3 aus der Dings, wie heißt außerhalb von der Box. Also es war wirklich aus Entfernung. Und irgendwie kam nicht so richtig was zusammen. So hingehend würde ich schon eher sagen, etwas mehr Glück für Schalke und Pech für Nürnberg. Aber ja, man ist jetzt.
Also es kam viel Scheiße zusammen für Nürnberg, muss man schon
genau sagen.
Also auch, dass da der Schiedsrichter abpfeift, weshalb es nicht angegriffen werden kann. Das ist sehr bitter. Aber zumindest zeigt die Leistung nach oben. Und das ist so, was mich so am Abstiegskampf wirklich erschreckt, ist, dass Nürnberg da mit Abstand die beste Leistung zeigt. Ja. Zumindest von der Einstellung her, vom Kampfeswillen her. Aber da merkst du dann halt auch einfach so ein bisschen, ja, das ist halt eine Zweitligamannschaft. Ne? Das sind keine Bundesliga-Stürmer alle da vorne. Ne? Die haben ein paar gute, die können nochmal ihre Tore machen. Aber dass du halt mit den Leistungen, die du gezeigt hast, sowohl gegen Stuttgart als auch jetzt gegen Schalke nur zu einem 1-1 kommt, das ist halt schon bitter. Weil du warst beides mal die bessere Mannschaft, jetzt gegen Schalke nochmal viel mehr. Und das ist natürlich, wenn man sich so sie anschaut, dann könnte man es, würde man es Nürnberg vielleicht sogar noch mehr gönnen als Mannschaften wie Schalke oder Stuttgart, die da wirklich eigentlich mitten im Abstiegskampf stecken. Okay, Schalke hat halt immer noch diese 6 Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Aber das trotzdem, wo du denkst.
Es sind halt auch mittlerweile nur noch 3 auf Nürnberg und Nürnberg spielt im Moment den besseren Fußball.
Ja. Das stimmt. Das einzige Problem von Nürnberg ist, gegen wen sie noch spielen müssen. Die nächsten 3 ist jetzt in Leverkusen, dann zu Hause gegen Bayern und dann in Wolfsburg. Das ist halt, ja, also 3 Punkte zu holen mit 3 Unentschieden wird schwer. Da musst du gucken, dass du vielleicht irgendwo einen Lucky Punch setzt. Aber das ist, ja, das sind dann halt verpasste Chancen.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da holst du, also da wird Nürnberg im besten Fall, musst du 4 Punkte holen. Aber das wäre der allerbeste Fall. Und wenn du es irgendwie schaffst, gegen Leverkusen unentschieden hinzubekommen und dann gegen Wolfsburg zu gewinnen, so kannst du vielleicht 4 Punkte holen, aber.
Da musst du noch zu Hause gegen Gladbach und nach Freiburg. Das ist.
schwierig.
Und ich habe jetzt gerade nicht Stuttgarts Restprogramm offen, aber das ist nicht einfach und das sind halt, ja.
Ja, Stuttgart Restprogramm habe ich offen, ist Augsburg, Gladbach, Berlin, Wolfsburg, Schalke.
Ja, ist jetzt schon nicht ganz so, also es ist leichter. Gut, kannst drüber diskutieren, wie es ist mit Mannschaften, bla bla bla. Aber, also das dann reicht, dass Nürnberg nur 4 Punkte holt in der Zeit, nur 3 Punkte, könnten vielleicht mehr werden. Das ist das Problem. Und dass du jetzt quasi 4 Punkte hast liegen lassen oder sogar 5, weil Stuttgart ja noch einen mehr mitgenommen hat durch dich, das ist dann schon bitter. Aber gut, ja. Nürnberg ist halt, aber es ist schön zu sehen. Auch, also, jetzt nicht komplette Spiele, aber wie sie zumindest von der Einstellung
genau. Spielen. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gegen Wolfsburg kann da was gehen. Ich würde zum nächsten Spiel gehen, weil da ist Wolfsburg involviert.
Wolfsburg ist erst in 3 Wochen, aber gerne.
Jetzt hast du mich rausgebracht. Ich meine, zum nächsten Spiel in unserer Liste gehen, was Leipzig gegen Wolfsburg ist. Deswegen sage ich, gegen Wolfsburg kann was gehen. War einfach eine Überleitung.
Ja, ich wollte es nur nicht, weil Wolfsburg erst 3 Wochen ist, dachte ich. Okay.
Nein. Alles gut. Egal, nächstes Spiel, Leipzig gegen Wolfsburg. Was soll man dazu großartig sagen? Leipzig gewinnt 2-0. Ich kann eigentlich, also ich gehe das alles irgendwie gerade nochmal im Kopf durch, aber die Statistik sagt zwar, dass Wolfsburg angeblich 6-mal aufs Tor geschossen hat, aber ich kann mich an kein einziges Mal davon erinnern. Weil es ist ein brutales Spiel auf ein Tor gewesen und Wolfsburg war komplett unterlegen. Also, die sind kein bisschen mit Leipzig zurechtgekommen.
Das war ein ziemlich klinisches Spiel von Leipzig. Einfach, die haben ihre 2 Tore gemacht, die hätten eher noch mehr machen können. Wolfsburg haben mitgespielt. 6 Torschüsse. Waren aber nicht ganz so extrem unterlegen, wie es vielleicht jetzt diese Statistik ausdrückt. Sie haben halt tatsächlich wurden ihre Angriffe halt unterbunden, bevor es überhaupt zum Torschuss kam von Leipzig.
Ja.
Das ist, siehst du dann so ein bisschen.
Eigentlich muss man auch schon fast sagen, Leipzig hätte sogar noch mehr machen müssen. Also man hat die einfachen nicht gemacht, hat aber dann Sonntagsschüsse, aber ja, also man muss theoretisch gesehen eigentlich sogar noch mehr machen. Hat aber quasi alles, die Hausaufgaben gemacht, 3 Punkte geholt. Man kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, weil es im jetzigen Moment sind 7 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Man kann jetzt nicht davon sagen, dass die Champions League irgendwie safe gemacht wurde. Aber man ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg dahin gewesen. Und ja, Wolfsburg ist jetzt, ich meine, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wie nah die Punkte beieinander liegen oder im Moment, was die Europa-League-Plätze angeht. Aber Wolfsburg ist gerade im Moment tatsächlich von einem direkten Europa-League-Platz runter, weil sie in einer absoluten, in einem absoluten Formtief hängen und stellenweise ist das, also mich erinnert das Ganze irgendwie so ein, oder ich sehe da Parallelen zu Berlin, weil man momentan irgendwie komplett neben der Spur ist und überhaupt nicht das Gesicht zeigt, was man eigentlich noch in der Hinrunde hatte, wo man ja noch ein, jetzt vielleicht nicht unbedingt über dem Maßen attraktiven Fußball, aber immerhin noch einen effektiven Fußball gespielt hat, der Ergebnisse eingebracht hat. Und da ist ja jetzt wirklich gar nichts passiert, also.
Ja, also man muss jetzt fairerweise sagen, dass halt in den letzten 5 Spielen die 3 Niederlagen, die kamen, die waren halt gegen Top 3, Bayern, Dortmund, Leipzig. Und dazwischen haben sie ja auch gewonnen gegen Düsseldorf und Hannover. Mhm. Auch alles 3 Auswärtsspiele gewesen. Und das Spiel gegen Dortmund war ja auch, wo Tore erst sehr spät gefallen sind. Ja, war beides Alcázar in der Nachspielzeit, genau. Also das, klar, Aber das ist ja auch so, dass diesen Knick hatten sie ja auch gegen Ende der Hinrunde, dass es dann da untergeht. Das ist dann einfach spielplanbedingt. Jetzt nächste Woche ist Montagsspiel, kommt Frankfurt. Dann geht's nach Hoffenheim, ist auch wieder zwei Spiele, die nicht ganz so einfach werden. Und dann das angesprochene Spiel gegen Nürnberg. Also da müssen sie jetzt echt aufpassen. Es sind nur ein oder zwei Punkte bis zum nächsten Europa-League-Platz, aber das kann halt auch mal schnell mehr werden. Ja? Leverkusen ist auch noch dazwischen. Aktuell ist von den neun Mannschaften, die um Europa spielen, Wolfsburg halt quasi Tabellenletzter.
Genau.
Und ja, es ist so ein bisschen, lassen sie was vermissen, was sie die Hinrunde gezeigt haben. Aber man muss halt auch echt sagen, von der Form her dürfte Leipzig aktuell die beste Mannschaft in Deutschland sein.
Ja, zumindest die konstant beste, sagen wir es mal so. Ne? Also man ist
ja jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, dass sich da schon hervortun.
Ist nochmal ein anständiger Endspurt für die Europa League.
Champions
League. Für die Champions League, genau. Und ja, ich meine sogar, haben die nicht sogar schon die Euroleague sicher, selbst wenn jetzt alles passieren würde?
Nein.
Nee, noch nicht ganz, ne? Da fehlt noch
ein bisschen. Ja, es sind halt noch 5 Spiele vor Schluss, ne? Das sind doch 15 Punkte theoretisch, die du verlieren kannst.
Ja, man hat jetzt noch 12 Punkte Vorsprung oder beziehungsweise 11, je nachdem, ob man jetzt sagt, Platz 7 zählen wir jetzt noch
kannst,
mal als
Linkspunkt. Ja, du kannst natürlich, kannst jeden Spieler durchgucken, ob die Teams noch irgendwie untereinander wie oft die untereinander spielen, also wie viele Punkte da überhaupt noch vergeben werden können quasi, aber
ist ja Wahnsinn.
Das machen wir nicht. Aber nächste Woche interessantes Spiel, Leipzig muss nach Gladbach. Das wird dann quasi für Champions League Sachen richtig, richtig spannend für die.
Genau, weil
da können sich dann echt entscheidend absetzen.
Genau, auf der bis zu Platz 5 dann gegen Platz 3 spielt.
Genau, können sich auf 10 Punkte auf Platz 5 absetzen. 4 Spieltage vor Schluss. Da würde ich dann sagen, das ist auch dann fast schon sichere Champions League Qualifikation.
Ja, es kommt vor allen Dingen auch so ein bisschen drauf an. Wenn man jetzt hier nochmal die Termine guckt, es ist nochmal Freiburg mit dabei, es ist nochmal Mainz mit dabei und da muss ja quasi nur ein Sieg noch mit rausspringen und dann war es das ja schon, ne? Also
ja,
und das sollten die hinbekommen. Ich meine, klar, dann hast du natürlich noch die Bayern und hast noch Bremen, aber die ja beide sehr unangenehm zu bespielen sind diese Saison. Oder immer die Bayern. Aber ja, bin ich voll dabei. Ich denke mal auch, wenn man nächste Woche gegen Gladbach gewinnt, dann kann man sich schon mal auf eine Champions-League-Saison in Leipzig einstellen. Und dann geht's eigentlich nur noch um Champions-League-Platz 4, wer den bekommt. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, können wir zum nächsten Spiel gehen.
Nö, gerne.
Und da bin ich mal sehr gespannt, weil da lasse ich dir nämlich sehr gerne den Vortritt. Es geht um das Spiel Stuttgart gegen Leverkusen. Und Leverkusen gewinnt 1-0. Du kannst ja einfach mal sagen, was du von diesem oder was du in diesem Spiel gesehen hast, sagen wir es mal so.
Es hat, also wenn das Spiel jetzt wie das Spiel war, hätte ich fast gedacht, dass so dass Stuttgart nicht auf dem Relegationsplatz ist, sondern auf, keine Ahnung, in Schalkes Position. Ja, das heißt, schon eigentlich Abstiegskampf, aber halt nicht gerade auf einem Platz. Das heißt, du versuchst irgendwie für einen Punkt zu kämpfen, aber muss nicht sein, so ungefähr. Ne? Mhm. Und muss ja schon ihnen zugestehen, dass sie das ziemlich gut verteidigt haben. Aber nach vorne hin war das schon sehr, sehr enttäuschend. Und also da waren sie wirklich weit davon entfernt, ein Tor zu schießen, weiter als es Wolfsburg war fast. Ja, oder ähnlich weit, sag ich mal, wie es Wolfsburg war. Und das halt zu Hause gegen Leverkusen, die jetzt auch nicht die Konstanz hatten in ihren Ergebnissen. Ja, für die war da öfter mal Pech dabei, aber dann hier. Und da müssen sie eigentlich viel mehr als nur ein Tor machen. Und das sie ja auch dann letztlich nur durch einen Elfmeter geschossen haben, der dann ein bisschen dämlich war, wenn du wirklich hier da dich so hinten reinstellst und gut verteidigst, eigentlich dann ausgerechnet einen Elfmeter zu verursachen.
Und vor allen Dingen auch noch so einen blöden, ne? Also der Gegner,
ja, das war schon ziemlich
nimmt blöd. Den Ball mit dem Rücken zum Tor an und bewegt sich aus dem 16er raus und quasi noch kurz bevor er aus dem 16er raus ist, tritt sie nochmal um.
Ja, und auf der anderen Seite halt überhaupt keine eigene Torgefahr ausgestrahlt. Das ist halt so ein bisschen blöd, wenn man dann irgendwann ein Tor kassiert, da nimmt man halt nichts mehr mit. Und Stuttgart haben sich natürlich schon etwas verbessert defensiv, aber können sich halt nicht drauf verlassen, dass sie kein Tor kassieren, weil das ist schon ein bisschen her, dass das letzte Mal der Fall war.
Ja. Was jetzt hier...
Also es ist auch gerade jetzt nochmal, wenn du guckst, bedenkst, dass die... Ja, hast schon letzte Woche kein gutes Heimspiel gezeigt gegen Nürnberg, wo du auch mit Ach und Krach einen Punkt mitgenommen hast. Und dann trittst du so zu Hause gegen Leverkusen auf. Das ist schon ein bisschen schlecht.
Ja, also was mir da vor allen Dingen auffällt, also Leverkusen war für mich tatsächlich wirklich auch eher die drückendere Mannschaft. Man muss hier eigentlich viel mehr Tore machen. Und es ist nicht so, als wäre Stuttgart nicht sowieso schon in einer schwierigen Position und hat jetzt dann auch noch das Glück, dass Schalke quasi nicht wegziehen kann und so weiter und so fort. Und dann, wie heißt er? Askasiba oder wie?
Askasiba, ja. Den hätte ich das fast vergessen.
In der 91. Minute buckt der Havertz an, kriegt deswegen Rot für eine Unsportlichkeit und ich muss dir ganz ehrlich sagen, vielleicht, bin ich, was das angeht, einfach sehr, sehr, ich sag mal, direkt gestrickt und weil ich kann das überhaupt nicht. Für mich gehört er diese Saison nicht mehr auf den Platz.
Ja, also das kommt ja noch dazu, dass er nach seiner Spuckattacke dann auch noch so ein bisschen Referee angegangen ist. Also wir haben schon wirklich sehr viele sehr dämliche Platzverweise diese Saison gesehen. Ne? Ob es jetzt ein Schlag in die Eier nach 2 Minuten war, ob es du wirfst den gegnerischen Torwart mit dem Ball ab war, alles Mögliche. Aber dann kommt immer noch irgendeiner, der noch einen draufsetzt.
Ja, im Moment weiß man eigentlich nicht so wirklich. Und vor allen Dingen, es ist ja jetzt nicht so, als hätte man hier irgendwie, weiß ich nicht, die als würde man hier sagen, ach ja, hier geht's um nichts mehr und bla, sondern hier geht's ja darum, dass du quasi sogar noch die Möglichkeit hast, in den kommenden Spielen von dem direkten Abstiegsplatz runterzugehen. Und ich sag mal so, oder vom Relegationsplatz runterzugehen. Und ich sag mal so, unter der Woche kam ja jetzt auch die Benachrichtigung hier, dass, wie heißt der, Diego Costa von Atletico Madrid für sein Angehen an den Schiedsrichter 8 Spiele gesperrt worden ist. Und wie gesagt, ich bleib dabei, ich will da eine harte Bestrafung. Der kann sich doch nicht einfach da hinstellen und einen Typen anspucken. Vor allen Dingen, also mal ganz abgesehen davon, dass er noch so blöd ist und es so gemacht hat, dass der Schiedsrichter es sogar noch selbst sieht, ja. Wie kann man denn in Zeiten des Videoassistenten denken, dass sowas nicht auffällt? Und man spuckt niemanden an. Entschuldigung, wenn ich da echt ein bisschen laut werde jetzt, aber das behalt deine Kackrotze bei dir oder auf dem Rasen, du spuckst doch niemanden an. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier auf der Alm oder was? Sind wir Lamas? Also der hat für mich auf dem Fußballplatz nichts mehr verloren dieses Jahr, ganz ehrlich.
Ich glaube tatsächlich, wenn du jemanden anspuckst, dann hast du auch nicht die Gehirnverbindung, die es braucht, zu realisieren, dass da noch ein Videoassistent ist und du es gar nicht versteckt machen kannst. Dann ist es auch egal, oder denkst nicht dran. Ne?
Also ich kann mich da noch dran erinnern, als mein Cousin auf dem Weg war, Fußballprofi zu werden, Und diesen Weg dann aber von sich aus irgendwann abgebrochen hat, weil er festgestellt hat, als er dann auf einem Fußballinternat war, nachdem er auch schon Hessenauswahl und so gespielt hat, da hat er doch nicht so Bock drauf, wie hier mit ihm umgegangen wird und so weiter und so fort. Aber bei dem wurde damals, zumindest Seiten vom DFB, wenn es um die Länderspielauswahl, hier so U14-Länderspiele und so, die haben Zeugnisse kontrolliert von denen und da ging es auch um Sozialverhalten. Und wenn du eine schlechte Sozialverhaltensnote oder sowas hattest, dann bist du auch einfach nicht nominiert worden, auch nicht für die Hessen-Auswahlspiele, egal wie gut du warst. Und das ist so jemand, manchmal ist, glaube ich, ein bisschen schade, dass da nicht drauf geachtet wird, ein bisschen mehr. Also man muss ja eigentlich so ein Grundverständnis vom Menschsein haben, wenn man Profisportler wird, weil da gehört ja Disziplin dazu. Und Disziplin ist auch, seine Kackrotze bei sich zu behalten. Also man kann ja über den DFB sagen, was man will, aber hier, dem dürfen sie gerne 5 Spiele Sperre mindestens reindrücken. Und ich weiß gar nicht, ist der fest bei Stuttgart? Oder ist ja auch, ich weiß, anyway, den will ich am liebsten gar nicht mehr in der Bundesliga sehen. Also, hier kann man jemanden anspucken. Ach, naja. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, wie gesagt, Stuttgart. Bisschen die Chance verpasst, an Schalke ranzurutschen. Und Leverkusen.
Ja.
Business as usual, würde ich sagen.
Ja, war dann halt schon, also, ne? Irgendwo musst du gucken, warum es einen Elfmeter braucht, um gegen Stuttgart zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite haben sie schon eigentlich echt viel dafür getan. Und das war dann oft einfach Abschlusspech, dass es daran nicht zu mehr Toren gereicht hat.
Es ist jetzt aber auch nicht so, als wäre so viel von Stuttgart gekommen, dass das irgendwie gefährlich worden wäre. Also das wäre eigentlich so
ein klassisches Nö, gefährlich natürlich nicht, aber ich sag mal, als Leverkusen wirst du dich ärgern, wenn du aus Stuttgart nur mit einem 0-0 zurückkommst.
Ja, das auf jeden Fall. Das fühlt sich dann an wie eine Niederlage. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Da haben wir Bremen gegen Freiburg. Bremen ja in dieser Saison in jedem Spiel getroffen, also 0-0, jibbe da nicht. Auch hier im Freiburg-Spiel das 29. Spiel am Stück getroffen. Bremen gewinnt 2-1 in Freiburg. Und ja, man hat eine relativ ereignislose erste Hälfte. Es war viel Umkämpftes dabei, es waren noch ein paar gute Szenen dabei, aber wirklich was Zählbares kam dann erst in der zweiten Hälfte. Und das war erst ein Kopfball von Klaassen und dann, man könnte schon fast sagen, Abstauberkopfball, so ein bisschen von Gebre Selassie. Das 2-1 von Freiburg ist durch Waldschmidt gefallen, der auch erst in der 81. Minute eingewechselt worden ist, aber das erst in der 93. Minute geschossen hat. Also wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, in was für einer guten Verfassung der im Moment zu sein scheint. Weiß ich jetzt nicht, warum er hier nicht früher gebracht wird in so einem Spiel. Wenn er denn anscheinend momentan so dieses Dings, ja, den Momentum auf seiner Seite hat, was das Tore-Schießen angeht, aber hat ja anscheinend auch ein bisschen Bewegung ins Angriffsspiel gebracht. Und so konnte Bremen dann nicht zu Null spielen, hat aber im Großen und Ganzen, auch wenn es ein eigentlich ziemlich umkämpftes Spiel war, aufgrund der zweiten Halbzeit definitiv auch verdient gewonnen. Man hatte dann letzten Endes auch den ein oder anderen Torschuss mehr und hat eigentlich für ein Heimspiel eine ordentliche zweite Hälfte gezeigt und in der ersten Hälfte war halt so ein bisschen meh.
Ja, das ist halt Freiburg, 11 Punkte Vorsprung jetzt auf den Relegationsplatz. Da ist dann vielleicht nicht mehr ganz so die Motivation jetzt noch da, wie man hat, wenn man wirklich noch im Klassenerhalt spielt. Und dann ist das für eine Mannschaft wie Bremen, die ja wirklich gut drauf ist zurzeit, dann auch nicht das Allerschwerste. Und 2-1 klingt jetzt auch knapper, als es war. Also, wenn das 2-0 ausgeht, dann wundert sich da auch keiner. Also von Freiburg kam ja bis zum späten Tor nicht so viel.
Genau.
Von daher absolut gerechtfertigt. Und eben damit auch
auf Rang 7.
Auf Rang 7, genau.
Mit 46 Punkten.
46 Punkten.
Der ja noch für die Europa-League-Qualifikation reichen kann, wenn
Leipzig oder Bayern.
Ja, oder sie selber. Das kommt natürlich, also dann sind sie ja sowieso qualifiziert.
Sie selber, genau.
Ja. Da bin ich nicht sehr gespannt, wie es im DFB-Pokal da weitergeht. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen, wer da wann gegeneinander spielt, ne? Dass das Nordderby leider, wenn überhaupt, nur im Finale kommen kann. Aber wenn das passieren sollte,
was ist los? Ja, ich meine, gut, aber für Bremen, also das Restprogramm ist jetzt knackisch. Also
knackisch. Das hat sie schön gesagt. Das ist knackisch. Ja,
hab ich schön gesagt. Hier, guckst du, dass die erstmal nach München müssen, ne? Dann kommen die zu dir im
Die spielen zweimal in 4 Tagen gegen die Bayern.
Ja.
Das braucht man jetzt auch
nicht. Gab es nicht mal so drei Nordderbys in einer Woche oder so? War da nicht mal was?
Das war doch damals hier das
Viertelfinale. Oder vier Nordderbys.
Ne? War das nicht irgendwie das Viertelfinale Euroleague oder so war das doch? Oder
ja, Halbfinale? Ja, da waren zwei Spiele. Pokalspiel war auch noch und Bundesliga. Nein, ich waren vier Nordderbys.
Völlig verrückt. Hat aber, glaube ich, damals alles Bremen gewonnen, ne? Oder zumindest die wichtigen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Anyway, ja, egal.
Früher 2000. Genau, aber was ich noch sagen, danach kommen halt auch noch Spiele zu Hause gegen Dortmund und Leipzig und noch nach Hoffenheim. Dazwischen nur ein vielleicht etwas einfaches Spiel gegen ein gerettetes Fortuna Düsseldorf. Aber, also einfach ist anders.
Also sagen wir es mal so, wenn Bremen in die Euroleague kommt dieses Jahr, egal über welchen Weg, dann haben sie es sich auf jeden Fall verdient. Also mit dem Restprogramm und mit dem, was im Pokal, also grundsätzlich ist ja sowieso so, eigentlich kann man ja sagen, der Pokalsieg geht nur über die Bayern, egal in welcher Runde du dagegen gegen sie spielen musst. Ja, und ich denke jetzt aber mal so, wenn man die Bayern im Pokal tatsächlich schlagen sollte, dann geht natürlich im Finale auch einiges, ne? Also das ist, aber dann, also wie gesagt, egal wie du dich qualifizierst, du hast es dir definitiv mit dem Restprogramm reglich verdient, also. Weil auch dann wartet im Finale entweder Leipzig, die ja, wie wir das schon vorgestellt haben, oder wie wir das eben schon gesagt haben, einen riesen Lauf haben, oder du hast tatsächlich das Nordderby im Finale. Was natürlich auch immer so ein, das ist dann noch mal mehr als nur ein DFB-Pokalfinale. Das ist ja völlig verrückt, also.
Ich hab mal gerade nachgeguckt übrigens, ja, es war DFB-Pokal, zweimal UEFA-Pokal und dann auch das Bundesligaspiel im Frühling 2009. Tatsächlich hat Bremen davon zwei Spiele gewonnen, das Bundesligaspiel und ein Halbfinale. Sind auch weitergekommen ins Finale. Das Hinspiel im Halbfinale hat der SV gewonnen. Und im Halbfinale haben sich erst im Elfmeterschießen durchgesetzt, die Bremer.
Ah ja.
Aber wir waren schon erfolgreicher als der SV in der Zeit, muss man sagen. Ja.
Ja.
Also beides mal weitergekommen und gewonnen.
Das stimmt. Ja, deswegen mal gucken, wo es für Bremen hingeht. Man spielt ja eine starke Saison. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt im Moment mit 29 Spielen in Folge getroffen, der Bremer Rekord. Und man baut den auch, glaube ich, im Moment einfach weiter aus. Jetzt ist natürlich so, also da muss man jetzt aber auch mal fairerweise dazu sagen, sie haben es ja in der Hinrunde auch geschafft. Aber jetzt kommen ja noch mal ein paar Brocken, ne? Also, und auch gerade so gegen Leipzig, ja, harren wir der Dinge. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Und zwar haben wir hier Abstiegskampf gegen Kampf um die Champions League. Und das ist Hannover gegen Gladbach. Wobei mir das Wort Abstiegskampf hier schon ein kleines bisschen schwierig von den Lippen fließt, wenn ich das mal so ehrlich sage, weil, naja, wenn man rein rechnerisch noch drin ist, ist es ja auch noch der Fall, aber ja, also wenn man sich die reinen Daten anguckt, 12-19 Torschüsse für, also Hannover 12, Gladbach 19 Torschüsse, dann denkt man eigentlich erstmal so, oh ja, war eine offene Partie, war es grundsätzlich auch, nur gewinnt Gladbach mit 1-0. Und man kann aber nicht mal sagen, dass Hannover die schlechteren Chancen hatte. Ich möchte sogar so weit gehen, dass ich schon fast sagen möchte, die Zweikampfquote war ausgeglichen, selbst die Hannoveraner Passquote war nicht so schlecht. Das war eigentlich kein schlechtes Spiel. Und man muss halt nur, also man hat halt gesehen, warum Hannover da dümpelt, wo sie sind, jetzt mal ganz abgesehen von den vielen schlechten Spielen, man trifft halt einfach gar nichts. Also, es gab ein, zwei, gerade hier der, wie heißt der, diese Traumgeschichte da, Weidand.
Weidand.
Der steht ein, zweimal vor Sommer, wo du sagst, ja, weiß ich nicht, mach den oder schließt dann ein gestandener Bundesliga-Stürmer etwas besser ab, indem er, weiß ich nicht, was leicht links oder rechts einfach flach in der Ecke schiebt. Aber, also, das Chancenverwertung unter aller Sau. Und deswegen hat es dann nicht gereicht. Es gab am Anfang des Spiels noch einen Schockmoment. Wann war das denn direkt? Ich meine, das müsste relativ am Anfang gewesen sein. Ne? Genau. Gab es einen Zusammenprall von Stindl und wer war's? einem Hannoveraner. Und für Stindl musste daraufhin ausgewechselt werden. Raphael kam dafür. Raphael war dann letzten Endes auch der Torschütze zum 1:0. Dahingehend vom Wechsel her alles richtig gemacht, aber den Wechsel teuer bezahlt, weil Stindl, wichtiger Spieler, und der hat sich das Schienbein gebrochen bei der Aktion. Und die Saison ist damit hinfällig für Stindl. Ja, und das sah das auch wirklich, also das war auch dieses typische Schienbein an Schienbein geknallt und also.
Ja.
Da kann man eigentlich schon froh sein, dass es nicht Schien- und Wadenbein war und dass es da auf einmal abknickende Füße gab. Weil das war so, das war prädestiniert eigentlich für einmal komplett durch. Das sah schon böse aus.
Das ist, ja, aber das wäre, glaube ich, noch schlimmer anzusehen gewesen.
Das stimmt, so.
Ja.
Blieb wenigstens das Bein in der Spur, um es jetzt mal so auszudrücken. Und ja, also, wie gesagt, Gladbach hat nicht unbedingt das beste Spiel gemacht. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Gladbach ja auch im Moment in einem absoluten Formtief hängt. Und dann ist es eigentlich schon fast ein bisschen bezeichnend, dass gerade, dass es gegen den Tabellenletzten gerade so ein 1:0 wird. Aber ich weiß nicht, was aus Gladbacher Sicht im Moment so überwiegt. Ob man sagt, okay, man hat endlich mal wieder 3 Punkte geholt, auch wenn es ein dreckiges Spiel war und man ist im Champions-League-Kampf immer noch mit drin. Oder ob man einfach sagt, oh shit, jetzt wird's richtig unangenehm, weil Stindl ausgefallen ist. Der ja wirklich einer der absoluten, also ich meine auch als Kapitän, der Führungsspieler wahrscheinlich schlechthin im Team ist. Ich bin gespannt, ob sich der Stindl-Verlust nochmal irgendwie anders für Gladbach äußert. Speziell, wenn man sich jetzt so die letzten Termine anguckt, man hat noch Leipzig dabei, man hat noch Hoffenheim dabei, man hat noch Dortmund dabei und muss noch 2x zu Abstiegskandidaten mit Stuttgart und Nürnberg.
Oder darf nochmal zu 2 Abstiegskandidaten, ne? Das muss man.
Die Frage ist, darf man oder laut der aktuellen Situation muss man, weil das werden ekelhafte Kampfmannschaften, die werden beide reinhauen, was geht. Nürnberg
ist vorletzter Spieltag.
Gut, okay, ne? Nürnberg
Frage. Das könnte erledigt sein. Muss man gucken. Und Stuttgart ist jetzt nicht die absolut ekelhafte Kampfmannschaft gewesen, ne? Weil das ist jetzt wirklich, was ich hier nochmal erwähnen würde bei dem Spiel. Das ist das gleiche Ergebnis wie Leverkusen in Stuttgart, aber im Gegensatz zu dem Spiel hätte das hier auch gut 1-1 oder, wenn du richtig Pech hast, auch 1-0 ausgehen können. Ja, ne? Das war viel ausgeglichener. Und das ist halt auch was, ja.
Es war halt
mal wieder 3 Punkte geholt. Hast Glück gehabt, dass Frankfurt verloren hat. Aber, Champions League, da muss noch irgendwas kommen.
Eigentlich muss man bei dem Restprogramm auch definitiv sagen, wie gesagt, Leipzig, Hoffenheim, Dortmund. Hast mit Leipzig und Dortmund direkte Konkurrenten um die Champions League. Gegen Leipzig zu gewinnen. Ja, es ist eine Champions-League-Mannschaft, gegen die muss er erstmal gewinnen. Das ist, wie gesagt, der letzte Spieltag.
So. Ja, aber ich meine, direkte Konkurrenten ist ja, also Dortmund ist ja schon Champions League, sicher.
Ja, aber es ist halt eine Mannschaft, ich sag mal so, es ist halt schwierig, weil theoretisch gesehen hast du Hoffenheim, die mit aller Gewalt nach Europa wollen. Du hast Leipzig, die so früh wie es geht das Champions-League-Ticket safe haben wollen. Und wir haben eben gerade drüber gesprochen, wie wichtig da das nächste Spiel wird. Du hast Stuttgart und Nürnberg, wo man jetzt sagen muss, okay, Stuttgart kann man vielleicht ein bisschen rausrechnen, Nürnberg, vorletzter Spieltag, wenn da aber noch was offen ist und für Nürnberg geht noch was, dann wird das richtig unangenehm, das Spiel, weil die genau wissen, wir haben noch 2 Spiele, das sind noch 180 Minuten und wir rennen uns jetzt einfach die Seele aus dem Leib. Und dann hast du am letzten Spieltag Dortmund, die mit einer, ich glaube, sehr hohen Wahrscheinlichkeit da auch immer noch die Möglichkeit haben, Meister zu werden und die alles machen werden, um in diesen 90 Minuten den Titel festzumachen. Also, ich glaube, keiner dieser Gegner, wenn wir jetzt vielleicht mal Stuttgart rausrechnen, ist wirklich, ja, nicht nur unangenehm zu bespielen, sondern ich glaube, keiner dieser Gegner wird leicht oder so. Also, Gladbach muss jetzt kämpfen. Und zwar richtig. Vor allen Dingen, weil man du hast es eben gerade schon angesprochen, ich meine, wir können das ja ein bisschen vorwegnehmen. Frankfurt verliert jetzt am Wochenende, das heißt, man ist zwar nur noch einen Punkt hinter Frankfurt aufgrund des Sieges. Allerdings Glaube ich kaum. Und da werden wir gleich im letzten Spiel dann noch drüber sprechen, auf der Art und Weise, wie Frankfurt verloren hat. Dass man hier jetzt auf Friede, Freude, Eierkuchen macht und einfach mal guckt, was am Ende bei rumkommt, sondern da wird es jetzt ein Donnerwetter geben in Frankfurt. Auch vor allen Dingen, je nachdem, wie das Rückspiel in der Europa League ausgeht. Und dann heißt es aber mit Vollgas auf die Bundesliga konzentrieren. Und ja, dann wird es für Gladbach mit dem Restprogramm wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. Also.
Ja, und es sind auch nur 4 Punkte auf Hoffenheim, gegen die du noch ran musst. Also, die werden dann auch gucken, ob sie da nicht noch irgendwie angreifen können weiter
oben. Ja.
Also, es ist spannend für Gladbach. Und ich finde es ja auch immer so ein bisschen interessant. Bisher kann ich noch nicht wirklich sagen. Also, ich nach der nach der Bekanntgabe der Trennung von Hacking für den Sommer, fand ich, hat man jetzt noch nicht wirklich eine Reaktion gesehen der Mannschaft. Also da leistungsmäßig keinen Knick weder in die eine noch in die andere Richtung wirklich drin gesehen. Bin mal gespannt, ob der sich da jetzt noch, ob er dann in seiner Position noch schafft, da das Ruder rumzureißen. Meine Güte.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Hat man auch wirklich nicht gesehen, dass man da jetzt irgendwie sagt, so kommen die letzten 5 oder die letzten 4, 5 Spiele, geben wir jetzt nochmal Vollgas für den Trainer, der ja angeblich als, was war es, Sportvorstand oder sportliche Leitung oder sonst was in Hannover gehandelt werden soll. Fand ich auch eine interessante Info. Das wäre jetzt, glaube ich, so das Letzte, was ich mir gedacht hätte, dass Dieter Hecking in die zweite Liga zum Sportvorstand geht. Als Sportverstand. Wobei man auch sagen kann, ja, wenn es die erste Station ist, dann wo passt das besser als in der zweiten Liga, aber ja.
Ich meine, gab es nicht aber von ihm die Antwort, dass er Trainer bleiben will? Ich weiß nicht. Also natürlich, also ich meine Hannover, es ist aber wahrscheinlich auch schon nächste Saison, ne? Dann, wenn Hamburg und Köln hochkommen sollten, sind die Top-Aufstiegskandidat.
Also ich meine, man muss jetzt auch mal dazu sagen, Dieter Hecking hat ja auch gesagt, ja, ich meine, warum nicht auch eine Nationalmannschaft? Und da, naja.
Kann er mit Doll nach Ungarn gehen, was weiß ich.
Genau. ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel, weil, ja, wir haben schon festgestellt, für Gladbach wird schwer. Für wen es auch schwer wird, weil man letzte Saison oder letztes Spiel 5-0 gegen die Bayern verloren hat, ist es Dortmund und die hatten Mainz zu Gast. Und ja, gewinnen das Spiel 2-1 und können sich damit noch glücklich schätzen. Upala, da habe ich ein Geräusch mit meinem Mikrofon gemacht, ich entschuldige mich. Können sich damit auch eigentlich noch glücklich schätzen. Erzähl mir mal, wie hast du das Spiel gesehen?
Ich fand, das war eine ganz, ganz gute erste Halbzeit eigentlich. Dann auch mit dem Doppelschlag durch Sancho in Führung gegangen, wo du jetzt irgendwie nichts mehr gemerkt hast davon, dass du letzte Woche in München auf die Fresse bekommen hast. Und dann, ja, nach der Halbzeit hat das Spiel sich gedreht. Und da war Mainz die klar bessere Mannschaft. Und die sind ja zwar erst spät zum Anschlusstreffer gekommen, aber dennoch haben sie ja nur eine Großchance, oder war das 3 Großchancen durch Uca innerhalb kürzester Zeit oder in einer Szene eigentlich. Ja. Wo Bürki überragend hält und dann davor, die Dortmund davor bewahrt, dass das zu einem Hoffenheim 2.0 wird. Zwar mit einer kleineren Führung, aber auch gegen eine schlechtere Mannschaft. Das war dann in der zweiten Halbzeit richtig schlecht und es war so ein bisschen vom Gesamtspiel dann wieder so, dass Dortmund aus der Hinrunde, die dann einfach auch mit sehr viel Dusel ihre Spiele gewinnen können.
Ja, ja. Das Einzige, was man jetzt hier vielleicht sagen muss, dass Dortmund aus der Hinrunde ja die Mannschaft der zweiten Hälfte war. Hier war es jetzt mal genau andersrum. Aber bin ich völlig bei dir. Also, dass man sich da aus Dortmunder Sicht so kurz vor Ende bei dieser, wie du das schon sagtest, dieser Dreifachparade von Bürki, der mit Abstand der beste Dortmunder auf dem Feld war, weil der alles festgehalten hat, und dass man bis auf diesen einen Schuss, Und dass man dann diese durch diese Dreifachparade so kurz vor Ende, und er hat ja wirklich, man muss dazu sagen, den Ball irgendwie mit seinem Oberkörper auf der Linie festgetackert, weil, also, das ist so ein Ding, wo du normalerweise sagst, wo da verzweifelst du als Mainzer, dass der nicht reingeht. Und das ist so dieser, deswegen gebe ich dir auch vollkommen recht, das ist so dieses Quäntchen Glück, was Dortmund da jetzt am Wochenende hatte. Auch wenn ich das absolut nicht verstehen kann, also Mainz in allen Ehren, sie haben in der zweiten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel gemacht, aber wie kannst du eine 2-0-Führung zu Hause so aus der Hand geben gegen Mainz? Als Meisterkandidat. Das ist halt...
Ja, zumal man ist auch... Ne, also Mainz auch in der Region wie Freiburg, ne, Klassenerhalt sicher und auch in Richtung Europa nichts mehr machbar. Und dann ist das ja eigentlich so ein Team, für das es um nicht mehr geht. Dafür haben sie eigentlich eine couragierte Leistung gezeigt. Aber Dortmund auf der anderen Seite, ja, das ist, und das haben sie ja, wie gesagt, hatten sie gegen Hoffenheim schon gezeigt. Diese Unsicherheit bei einer eigenen Führung, wo du dir denkst, also wenn Dortmund zu Hause gegen Mainz 2-0 zur Halbzeit führt, dann mache ich mir Sorgen, dass mein 2-0-Tipp nicht bleibt, weil die noch zwei Tore schießen oder so.
Ja. Ja.
Und dann kommen die so aus der Kabine, das ist, weiß ich nicht, für mich nicht verständlich gewesen. Aber ja, keine Ahnung. Das ist, als ob die dann, ich weiß nicht, ob sie von Favre die Anweisung bekommen, dass es dann nur noch darum geht, die Führung zu verteidigen und dann so ein bisschen das Spiel einstellen oder umstellen, worin sie nicht gut sind. Aber das ist für mich nicht zu erklären.
Ido, gebe ich dir völlig recht. Man hat es jetzt allerdings mit genug Dusel geschafft und bleibt und ist deswegen in der, sag ich jetzt mal, also das war ja das Samstagabendspiel, erstmal auf Tabellenplatz 1. Die Bayern spielen ja aber noch am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf. Und ja, also man hat quasi, es ist halt ein bisschen schwer aus Dortmunder Sicht zu sagen, man hat gemacht, was man machen musste, weil theoretisch gesehen ist es so. Allerdings muss man ja, also Dortmund muss ja auf den Bayern-Patzer hoffen. Das ist ja einfach so. Und das Ding ist einfach, die müssen nicht nur auf den Bayern-Patzer hoffen. Man hat gesehen, dass es wird auch kein Selbstläufer für Dortmund, da durchzukommen. Man hat noch das Derby gegen Schalke, man spielt noch gegen Bremen, man spielt noch gegen Gladbach, Düsseldorf und Freiburg. Das werden alles eklige Spiele. Also vielleicht Düsseldorf so ein bisschen, vielleicht kommt da jetzt so ein Abfall irgendwann so langsam, also dass die so ein bisschen nochmal hinten runterrutschen, aber wie wir das schon gesagt haben, je nachdem, wie es im DFB-Pokal aussieht, Bremen wird zu diesem Zeitpunkt dann wahrscheinlich erst recht alles geben, um sich in Europa zu festigen. Schalke, da geht's immer noch um den Abstiegskampf. Für Gladbach geht's noch um, vielleicht auch am letzten Spieltag, immer noch um die Champions League. Also, das wird wirklich kein Selbstläufer. Und man muss jetzt gleichzeitig auf einen Patzer der Bayern hoffen und selbst auch keinen verursachen. Also, ich glaube, das ist schon ein ziemlich hoher Druck für die Dortmunder, den es aber im Moment auch genauso für die Bayern gibt, dass man sagt, eigentlich kann man jetzt schon sagen, der erste von den beiden, der jetzt noch ein Spiel verliert, hat den Meister verspielt. Und das ist, glaube ich, eine Situation, da muss man auch in Dortmund erstmal mit umgehen. Ich glaube, Münchner könnten theoretisch gesehen besser damit umgehen, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ich bleibe aber dabei, meine Daumen sind für Dortmund gedrückt. Da bin ich parteiisch, weil ich einfach nicht möchte, dass die Bayern schon wieder Meister werden und Dortmund auch mal für eine so starke Saison beziehungsweise vor allen Dingen die starke Hinrunde belohnt werden soll. Ja, jetzt muss man einfach mal schauen, wer quasi die Nerven behält und seine Punkte holt, ne?
Wird spannend.
Sollen wir zum nächsten Spiel gehen oder hättest du noch was?
Nö, ich habe zu dem Spiel, der kleinen Rage gegen Dortmund alles gesagt. Mainz, gute Leistung, aber ja, kommt halt, da geht's ja wirklich um nichts.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin. Ja, Hoffenheim dreht im Moment so ein kleines bisschen zum Endspurt auf. Man gewinnt 2-0 und das auch absolut verdient. Und ich sag mal so, Hertha hat eigentlich noch Glück, dass es nicht 6-0 ausgeht oder so, dieses Spiel. Weil, ja. Also, es wird auch mittlerweile wohl offen über Pal Dardai diskutiert. Auch nicht nur, was diese Saison jetzt angeht, weil ich glaube, in Berlin hat jeder erkannt, dass, ja, man hat quasi jetzt rein rechnerisch zwar den Abstiegskampf noch nicht sicher, aber den Nicht-Abstiegsplatz noch nicht sicher, aber es sieht sehr, sehr stark danach aus, weil es fehlt nur noch ein einziger Punkt und den wird man hoffentlich noch irgendwo holen. Aber so wie man das hört, wird im Moment bei Berlin bemängelt, dass auch quasi die Entwicklung des Vereins nicht in die Richtung geht, die die Vereinsführung haben möchte. Klar kann man hier so einen Abfall in der Saison irgendwie dann nochmal passieren zum Schluss hin. Wenn man halt merkt irgendwie, dass auch gerade, ich weiß nicht genau, was damit ausgedrückt ist, ob es da Probleme gibt, was Nachwuchsteams angeht oder sonst was. Aber wenn man dann halt auch merkt, dass es so überhaupt nicht funktioniert und dass der Verein irgendwo stagniert, dann muss man halt überlegen, ob man, auch wenn man ein sehr gutes Verhältnis zu einem Trainer hat und der auch immer mal wieder die ein oder andere Sternstunde hat, ob man diesen Trainer dann vielleicht doch wechseln sollte. Und wahrscheinlich ist das jetzt bei Pal Dardai im Sommer auch einfach mal gegeben und es muss neuer für Berlin her. Hoffenheim hingegen lässt immer noch Unmengen an Chancen liegen, aber ist mittlerweile wenigstens so weit, dass sie ein paar machen, um ihre Spiele zu gewinnen. Man war hier die klar spielbestimmende Mannschaft, man war die klar überlegene Mannschaft und muss eigentlich sogar noch mehr Tore machen. Ja, wie heißt er hier? André Kratsch,
Kramaric.
Kramaric, so. Der muss hier eigentlich mindestens eine Bude machen, wenn nicht sogar einen Doppelpack schnüren. Weil er oft, zwar, das ist immer dieses Problem, wenn man sagt, er muss es eigentlich machen, aber er ist halt überraschend meistens frei gewesen vom Tor und dann so Kopfbälle aus der Drehung und so, ist nicht so einfach, aber eigentlich muss er eine Bude machen und Hoffenheim muss hier viel klarer als Sieger vom Feld gehen. Und ja, Berlin dümpelt sowieso schon im Niemandsland rum. Da wird es jetzt wahrscheinlich noch auf diesen einen Punkt hinausgehen, um den Klassenhalt sicher zu haben am nächsten Spieltag und dann ist gut. Und dann sollte man sich, glaube ich, auch in Berlin auf die nächste Saison vorbereiten. Und ja, Hoffenheim hat damit jetzt Bremen, Leverkusen, steht jetzt mit 47 Punkten auf Rang 6 und sogar 5 Punkte von einem Champions-League-Platz weg, wenn noch 15 Punkte auszuspielen sind und man in der Formkurve definitiv auf einem hoch ist. Also das wird, glaube ich, auch nochmal spannend.
Ja, ja, es ist also Hoffenheim immer noch schlecht in der Chancenverwertung, aber nicht mehr ganz so gravierend, dass man nicht mehr nur zu einem Unentschieden kommt gegen manche Teams. Hier aber auch wirklich von der Härte Leistung auf Stuttgart-Niveau. Natürlich irgendwo ersatzgeschwächt, natürlich auch die jetzt mittlerweile in der Region angekommen, wo du ja nicht mehr nach oben gucken brauchst. Aber ja, da kann man, also ich verstehe die Diskussion um Dardai dann schon auch irgendwo, weil da er auch mittlerweile bis auf ein paar Spieltage in der Hinrunde keine spielerische oder sonstige Weiterentwicklung der Mannschaft zu sehen ist. Und dann kannst du auch mal sagen, ob es nicht an der Zeit ist, dann Trainer zu hinterfragen.
Ja, muss ja eigentlich sogar. Also das ist ja,
ja.
Man würde sich ja, das ist ja unverantwortlich für eine Vereinsführung, ab einem gewissen Punkt einfach nichts mehr zu machen. Also man muss ja irgendwann mal sagen, aber auch mal gut, ne?
Ist auch mal gut, ne? Ich meine, letzte Saison waren sie am Ende Zehnter. Jetzt stehen sie gerade auf Rang 11. Das ist halt ja kein Schritt nach vorn. Und davor immerhin Europapokal, davor in der Qualifikation gescheitert. Also es ist, gab schon bessere Saisons unter Dardai. Und natürlich kannst du sagen, du hattest nichts mit dem Abstieg zu tun. Das war diese Saison oder ist diese Saison auch recht schwer. Und dann auf der anderen Seite musst du halt gucken, ist das dein Anspruch da? 11 10 so rumzudümpeln und vor allem auch halt, ja. Also es gibt mittlerweile echt Teams, die in der Bundesliga anfangen, schön Fußball zu spielen, die es davor auch nicht unbedingt gemacht haben. Ganz großer Turnaround da zum Beispiel bei Frankfurt gewesen. Und da kannst du halt aktuell nicht mithalten.
Ja. Und vor allen Dingen hat man da auch irgendwie so ein bisschen, also ich habe manchmal auch so das Gefühl, es gibt viele Mannschaften im Moment, die immer dieses, ja, wie sagt man, weißt du, denen immer nachgesagt wurde, so, ah, da ist so viel Potenzial und so weiter. Und man hat sowieso schon, man ist so ein großer Verein, also Frankfurt ist ja das beste Beispiel für, dass man immer sagt, die Stadt hat so ein Potenzial und dann sind da die Fans und man hat eine so hohe Mitgliederanzahl im Verein und so weiter und so fort und das Stadion und bla. Und eigentlich ist Berlin, ich kenne da jetzt nicht die Mitgliedszahlen, was den Verein angeht, aber mit diesem Stadion, was die da haben und alles, den, also sie haben es ja quasi auf dem Silbertablett serviert. Jetzt muss man halt nur irgendwie, ja, irgendwie fehlt so dieser letzte Schritt, sag ich jetzt mal, ne? Ich meine, gut, man muss jetzt dazu sagen, wir als Frankfurter, wir können das ja auch sehr, sehr gut quasi trennen, dass wir auch einfach wissen, okay, das ist eine verrückte Arbeit, die momentan in Frankfurt gemacht wurde. Und eigentlich kann das niemand so wirklich nachvollziehen, wie es passiert ist, dass wir in der aktuellen Situation stehen, dass es sogar um die Champions League geht. Man kann eigentlich überhaupt nicht verstehen, wo sich unsere Scouts diese Spieler hergeholt haben und wie die sich so entwickelt haben. Also, wenn man sich überlegt, dass ein Jovic, weiß ich nicht, was mittlerweile von Real Madrid gehandelt wird, oder bei Real Madrid angeblich gehandelt wird, und gleichzeitig aber vor, ich weiß nicht wann es war, anderthalb Jahren oder sowas, aus der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon geholt wurde, weil den da keiner mehr haben wollte. Ja, das natürlich ist da auch irgendwo ein bisschen Glück dabei und so, und vielleicht fehlt dieses Glück in Berlin auch im Moment so ein bisschen. Aber ich glaube, dass der Berliner oder die Vereinsverantwortlichen von Berlin einfach gesehen haben, dass es bei anderen Mannschaften auch geht, die ähnliche Mittel haben, und jetzt wird einfach ein bisschen was erwartet. Und wenn Pal Dardai da halt vielleicht auch nicht mehr das Profil des gewünschten Trainers dann irgendwann erfüllt, weil er vielleicht zu wenig auf junge Leute setzt oder, dafür kenne ich mich im Berliner Vereinskonstrukt zu wenig aus, dann ist natürlich sogar Pflicht, dass er irgendwann diskutiert wird und dass man vielleicht auch einfach sagen muss, hör mal zu, das war eine echt geile Arbeit, die du hier gemacht hast, und wir sind auch wirklich zufrieden, aber jetzt muss einfach der nächste Schritt kommen und dafür muss eine Veränderung im Trainerdasein her. Ja. Deswegen völlig legitim. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Und da darfst du uns gerne über das Spiel Düsseldorf gegen Bayern erzählen. Was hast du in diesem Spiel gesehen, und konnten die Bayern ihre Chance nutzen, vor dem BVB zu bleiben?
Das konnten sie, und haben eigentlich auch leistungstechnisch fast angeschlossen an letzte Woche. Das war wirklich fast ein perfektes Spiel, das jetzt statt 4-1 auch gerne 4-0 ausgehen kann. Und bei einer Düsseldorfer Mannschaft, die ja letzte Woche den Klassenerhalt geschafft hat, nicht durch ihre eigenen Punkte, sondern durch die Niederlage von Stuttgart später. Und für so eine Mannschaft wie Düsseldorf, die dann viel über die Motivation und Kampf und Einstellung kommt, ist das wahrscheinlich schon sowas, was dann einen der größten Stärke beraubt oder was, ja, zumindest nicht verhindern kann, dass man zu Hause gegen Bayern verliert dann, wenn die so ein Spiel machen, weil das war wirklich, ja, ziemlich, ziemlich gut. Und ich glaube, das, was hier tatsächlich am spannendsten, merkwürdigsten ist, ist dann der Elfmeter, den es gab, ja, durch den Düsseldorf dann durch Luc Bacchio, der dann zu seinem vierten Tor gegen Bayern in dieser Saison kam, das 4-1 gemacht hat, oder 3-1 war es zwischenzeitlich, weil es wurde ein völlig kurioses Handspiel gepfiffen.
Ja, so kurios, dass Müller im Interview danach, nach dem Spiel, gesagt hat, so einen will ich auch nicht für uns haben, den schiebe ich, glaube ich, direkt am Tor vorbei, den Elfer. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum meistens Robert Lewandowski die Elfer schießt, weil Lewandowski hätte ihn einfach reingeschossen. Aber ja, es war wirklich völlig affig. Also Hummels und ich weiß gar nicht genau, wer es war, Süle? Nee, Egal. Irgendein anderer Bayern-Spieler gehen quasi zusammen in den Ball. Ich glaube, es war
Thiago.
Oder Thiago und versuchen eine Flanke abzufangen. Und der Ball prallt von Thiago ab und aus nächster Nähe, und wir sprechen hier wirklich von keinen 2 Metern, also die stehen direkt voreinander, prallt der Hummels an die Hand. Gut, Hummels hat die Hände überm Kopf, aber also dann, nee, eigentlich darf man das so gar nicht sagen, weil ja, die Hände sind nicht irgendwie direkt nah am Körper dran, aber wenn das ein Handspiel ist, und wir werden gleich über Frankfurt nochmal reden, wo es eine ähnliche Szene gab, muss man schon fast sagen, wenn das ein Handspiel ist, dann brauchen Fußballtrikots in Zukunft keine Ärmel mehr.
Ja. Also was ja ganz interessant ist, dass, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob es Müller war oder Hummels, das erzählt, dass dir einer hat erzählt, dass eben auch Zweier gesagt hat, dass er ihn auch nicht gerne nicht geben würde, aber nach geltender Regelauslegung ist das einer. Und ja, ich meine, es ist halt, ne, dass im Regeltext steht, dass absichtliches Handspiel bestraft wird. Dann überlegst du dir aktuell, wie können wir das festmachen mit der Absicht? Und dann sagst du, wenn der Arm in einer unnatürlichen Haltung ist, was weiß ich. Ja, und die hatte ja Hummels, keine Frage. Und dann ist das nach aktueller Regelauslegung entscheidend. Aber was ich dann als Problem da sehe, man findet 100 Gründe dafür, dass das keine Absicht von Hummels war, auch wenn er in dieser komischen Position ist. Und dann bist du bei dem Problem des Handspiels aktuell, das halt vielleicht so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Okay, der Arm war komisch, aber es macht das überhaupt Sinn, in der Situation Hand zu spielen? Ja? Ich meine, der Ball verspringt, da ist kein Düsseldorf in der Nähe. Er hat keinen Grund, die Hand zu benutzen.
Ja.
So, das ist, es gibt keinen Grund, warum Hummels da den Ball mit der Hand spielen sollte, und dann kannst du es ja auch, also dann spielt ja so ein gestandener Bundesligaspieler wie Hummels nicht aus Spaß an der Freude da auf einmal Handball. Du kannst ihm da keine Absicht unterstellen. Und wenn er dann Purzelbaum vormacht, ja, das ist absolut. Ja, also das verstehe ich nicht. Da geht man meiner Meinung nach viel zu weit weg vom Regeltext. Mit der Auslegung, die da aktuell herrscht. Ich habe jetzt noch nicht gehört, ob es da ein Statement vom DFB zu gab, ob das denn wirklich so ist. Aber es gab ja auch erst den Eingriff durch den Videobeweis. Von daher muss ja zumindest die Möglichkeit eines Handelfmeters da bestehen.
Ja.
Und für mich ist es dann echt, ja.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist für mich so wirklich dieses klassische Beispiel von wegen, man ist zu weit weg vom Spiel. Weil wenn das, also das Ding ist einfach, auch wenn es eine Regel ist, es gibt Regeln, wo sich ganz, ganz klar im Fußball dran gehalten werden muss, ja. Wenn ein taktisches Foul stattfindet und der Schiedsrichter zeigt kein Gelb, dann ist das für mich eine ganz, ganz klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Aber ich finde, es gibt Entscheidungen, wo der Schiedsrichter auch sagen muss, gerade wenn es um das Handspiel geht, also eigentlich darf es für mich keine Handspielregel geben, sondern ein Schiedsrichter muss einfach der Situation entsprechend unterscheiden. Weil stell dir mal vor, diese Flanke wäre jetzt in den Strafraum gekommen und es wäre so gewesen, dass quasi, manchmal hat man das ja, dass Fußballer irgendwie, ne, die laufen in Richtung Eckfahne, schlagen dann eine Flanke rein, ohne zu gucken, ob überhaupt einer in der Mitte ist. Und im 16er ist gar kein gegnerischer Spieler. Und dann kommt durch so einen Blödsinn die Hand da dran, dann ist ja nicht mal die Möglichkeit, aus dieser Flanke überhaupt ein Tor zu machen, die besteht ja gar nicht. Und dann kannst du nicht sagen, ja, aber es ist ein Regelwerk und deswegen gibt's jetzt einen Elfmeter. Also, ich will in dem Fall einfach, dass ein Schiedsrichter sagt, Leute, dann ist vielleicht auch einfach das Regelwerk absoluter Bullshit, aber das ist kein Elfmeter-Punkt. Und er als Schiedsrichter darf es immer noch entscheiden. Und ich glaube, ich würde mir als Schiedsrichter lieber sagen lassen, du hast einen extrem strittigen Elfmeter nicht gegeben, obwohl eine schwachsinnige Regel besagt, dass du ihn geben musst, als dass man sich jetzt sagen lassen kann, ja, der DFB sollte da vielleicht doch nochmal das ein oder andere Statement raushauen, weil kein Mensch will diesen Elfmeter sehen eigentlich. Und ich bin auch, Wir werden gleich bei Frankfurt darüber sprechen. Ich habe dir das während dem Spiel geschrieben. Es gab eine ähnliche Situation, wo anders entschieden wurde. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, sehr gut, ich will diesen Elfmeter nicht. Sowas will ich nicht. Und das in einem Spiel, was man, ja, verliert. Aber auch da, ich glaube, keiner in Düsseldorf wäre nach dieser Aktion, klar reißen die Hand hoch und die werden darauf trainiert, dass die bei jedem Handspiel sofort den Mogo machen, auch wenn die wissen, dass es gar kein wirkliches Handspiel war. Aber
ich weiß gar nicht, ob die das wissen, ehrlich gesagt. So. Also ich weiß ja auch nicht mehr, was ein echtes Handspiel ist. Ich kann nur sagen, okay, was ich als Handspiel gepfiffen haben will und was nicht.
Das stimmt.
Das ist ja das Perverse, dass es halt sein kann, dass das ein richtiger Elfmeter ist oder dass du ihn pfeifen kannst, sagen wir es mal so, oder pfeifen sollst. Ist ja das eigentliche Problem.
Ja, es ist ja nicht mal eine Fehlentscheidung. Es ist halt eine sehr knifflige Entscheidung, die auf einer absolut hirnrissigen Regel basiert. Also das mit dieser unnatürlichen Haltung. Also wie kommt man überhaupt in einer Sprung oder in einer Situation, in der man seinen Körper dreht, wie kommt man da auf eine unnatürliche Haltung? Weißt du, was eine unnatürliche Haltung ist? Sich die Arme hinterm Rücken zu verschränken, während man sich dreht.
Ja.
Das ist eine unnatürliche Haltung. Und nicht seine Arme zu benutzen. Natürlich sollte man jetzt nicht, weiß ich nicht was, als würde man Pirouetten drehen, die Arme auseinanderreißen und da, weiß ich nicht was, wild fuchtelnd durch den Strafraum laufen. Aber die absolut natürlichste Bewegung ist, um die Balance zu halten, seine Arme in Drehungen mitzunehmen. Und er reißt die Hand weder in die Flugbahn des Balles, weil er die im Vorfeld gar nicht sehen kann, noch Torchance, sag ich jetzt mal, dadurch verhindert, noch kann man ihm jetzt irgendwie großartig vorwerfen, er kann dadurch den Pass oder sonst was verhindern, weil es aus nächster Nähe ein Abpraller war. Also was soll denn noch dazu kommen, dass ein Schiedsrichter in dem Fall sagt, scheiß auf die Regel, das ist kein Elfmeter. Ich will sowas in der Bundesliga nicht gepfiffen haben, ganz ehrlich. Das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Weil du, klar, man kann jetzt irgendwann über diesen Videobeweis diskutieren und im ersten Jahr war das vielleicht noch ganz witzig, wenn man da gesagt hat, ja, okay, die haben die Windeln an und so weiter und so fort, aber man ist jetzt im zweiten Jahr und so langsam ist mal gut. Und wenn wir kommen jetzt gleich zu dem, weil im Großen und Ganzen können wir eigentlich auch direkt schon zu dem Frankfurt-Spiel kommen, da hatten wir ja auch zwei Szenen eigentlich, wo für mich der Videobeweis komplett verkackt hat. Also, wenn du nichts mehr hast, würde ich zum nächsten Spiel gehen.
Ich will dich aus deinem Rant nicht rausholen, kannst gerne direkt weitermachen.
Und zwar sprechen wir von Frankfurt gegen Augsburg. Frankfurt verliert 3:1, holt damit die Bundesliga-Niederlage des Jahres, nachdem man ja erst in der Euroleague schon die erste Niederlage des Kalenderjahres überhaupt gefahren hat. Und man muss dazu sagen, um das Ganze quasi relativ schnell abzufrühstücken, man geht 1:0 in Führung, man führt auch verdient, man kann eigentlich nach einer Viertelstunde schon 3-0, 4-0 führen. Dann wird Martin Hinteregger ausgewechselt und ab da geht das ganze Spiel gefühlt den Bach runter. Irgendwann kommen keine Pässe mehr an. Ndika wird eingewechselt, der ja die rote Karte gesehen hat gegen Benfica, der beim 1:1 nicht unbedingt so gut aussieht. Er rutscht natürlich auch ein bisschen weg, aber Touré sieht dafür beim 2:1 nicht gut aus, was so nie fallen darf eigentlich. Ich meine, der Schuss an sich war perfekt, aber wenn Touré da näher am Mann ist, kann der Augsburger Spieler nichts anderes machen, als in Richtung Grundlinie zu gehen. Und dann holt sich Gelson Fernandes zu Beginn der ersten Hälfte eine unfassbar dämliche gelbe Karte ab, beschwert sich danach noch, und damit gelb-rot quasi, beschwert sich dann nach dem Spiel noch irgendwie auf Twitter. Das soll eine rote Karte sein, wo dann alle drunter geschrieben haben, es ist nicht rot, ist aber gelb. Und wenn man gelb hat, geht man nicht so in den Mann. Also, ja. Man kam dann nicht mehr zurecht. Das 3:1 war dann letzten Endes quasi nur noch so das Tüpfelchen auf dem I. Aber es gibt zwei Sachen, über die wir erstmal, was den Spielverlauf angeht, reden müssen, die sehr, sehr wichtig sind. Und zwar gab es zwei Szenen, wie gesagt, mit dem Videobeweis, wo meiner Meinung nach in beiden Situationen der Videobeweis zu 100% versagt hat. Und man kann eigentlich bei der einen Situation nur von Glück reden, dass der Schiedsrichter anders entschieden hat. Also die erste Situation ist ein für mich glasklarer, unumstrittener, nicht gegebener Elfmeter für Augsburg. Das war ein klares Foul im 16er. Touré getreten. Man hat es gab auch Wirbelei oben mit den Armen. Man hat vielleicht jetzt nicht im ersten Moment auf den Fuß geachtet, aber deswegen kann ich das als Schiri, der direkt auf dem Platz steht, okay, kann man übersehen, aber da muss wieso da der Videoassistent nicht eingegriffen hat, das soll mir mal einer erklären.
Das siehst, kann ich nicht.
Aber für mich ist das, also, das ist für mich ein Bilderbuch Elfmeter für, oder ein Bilderbuchbeweis für den Videobeweis, wofür wir einen Videobeweis haben. Das ist so ein Ding, wo ich habe sofort gesagt im Spiel, nach der ersten Wiederholung habe ich sofort gesagt, ah, Mist, das gibt einen Elfmeter, weil das war ein klarer Elfmeter. Und er gibt ihn nicht. Weil der Videobeweis, der Videoassistent nicht eingreift. Und ich kann mir nicht erklären, warum.
Ja, also ich meine, es gibt ja diese zwei Eingriffsmöglichkeiten. Ne? Entweder er hat es nicht gesehen oder man kann von einem klaren Fehler sprechen. Und die Eingriffsschwelle, es wird einem ja manchmal geringer suggeriert, weil eben halt eingegriffen wird, wenn er es manchmal nur nicht gesehen hat. Aber hier würde ich halt, selbst wenn er es gesehen hat, wenn er sagt, das reicht mir eigentlich nicht für einen Foul, dann, ja, ich meine, gut, den Schiri auf dem Platz hat das letzte Wort. Wenn der nicht raus will, dann geht er auch nicht raus. Aber das ist schon sehr fragwürdig. Und da würde mich jetzt wirklich in der Situation interessieren, was war da jetzt entscheidend?
Also ich würde vor allen Dingen auch gerne mal die wissen, ob es da eine Kommunikation zwischen dem Videoassistenten gab oder ob es vielleicht
sogar... Ja, muss es schon.
Also, ja, aber dann hätte ich gerne mal gewusst, was da gesagt worden ist.
Ja, das würde ich ihm auch wissen, weil dass die den nicht raus... Ich meine, auf der anderen Seite, ne, wenn er denen genau sagt, ich habe alles gesehen, der steigt ihm auf den Fuß, aber ist für mich kein Foul, dann gewinnt er ja auch keine Informationen mehr dadurch, dass er da rausläuft. Dann hast du halt einfach nur eine
unfassbar
Fehlentscheidung.
Krasse Fehlentscheidung, ja.
Die ja auch nicht wirklich so zum Rest passt, weil also so absolut großzügig hat er ja sonst nicht gepfiffen.
Ja, man muss dazu sagen, ich finde die erste gegen Fernandes war schon, muss man nicht geben, die erste gelbe, die zweite, ja gut, das ist halt.
Ja gut, die zweite muss ich geben, aber auch so allgemein hat er jetzt nicht.
Auch bei der zweiten könnte man jetzt sagen, er ist über den Ball gerutscht, aber bin ich auch eher, bei der zweiten bin ich auf jeden Fall bei einer gelben dabei, bei der ersten, boah,
ja. Ja, also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, keine Ahnung, da nur, wenn einer heult, gepfiffen hat, so ungefähr,
genau.
Sondern Das verstehe ich dann wirklich nicht. Also ja. Aber man erfährt ja auch nichts so, ne? Wo du dann denkst,
genau.
War nichts und jetzt, aber.
Die zweite Situation war ein angebliches Handspiel, was also völlig abstrus. Ich meine, klar, da hast du auch wieder gesehen, auch die Frankfurter Spieler haben sofort die Arme hochgerissen, weil die das einfach trainiert sind. Aber das war der Moment, da habe ich dir sofort geschrieben, nein. Nein, das ist kein Elfmeter, da will ich keinen Elfmeter für haben. Wenn, hoffe ich, dass den wirklich irgendjemand vorbeischießt oder so, so will ich kein Tor bekommen oder so will ich keinen Elfmeter geschenkt bekommen. Und es war relativ klar und auch der Schiedsrichter hat gesagt, okay, es war eine Flanke, es war sehr nah und vor allen Dingen ist das Ding, ich weiß gar nicht, wer es war, der Augsburger Gegenspieler versucht, die Flanke abzugrätschen. Hat dann natürlich seine Hände quasi, um sich abzustützen, um nicht einfach komplett mit dem Kopf aufzuschlagen und kriegt dann hinter seinem Rücken, ohne dass er den Ball überhaupt sieht, den Ball an die Hand. Also er guckt in eine andere Richtung. Also der Schiedsrichter sagt sofort, ja, ich habe das gesehen und weitermachen ist kein Elfmeter. Und
hat er das gesagt?
Er zeigt sofort an, weitermachen.
Okay. Weil das wäre so für mich der einzige Grund, warum es da einen Eingriff gibt, weil es eben nicht gesehen hat.
Und man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, dass der Protest der Frankfurter sich auch in Grenzen hielt. Im ersten Moment.
Ja.
Und dann kommt der Videoassistent und sagt, ach, guck dir die Szene bitte nochmal an.
Ja, die Sache ist, wenn er es nicht gesehen hat oder wenn er es falsch gesehen hat, und das kannst du ja merken, wenn du lässt dir kurz Tony durchgeben, was er da gesehen hat, dann guckst du es auf dem Video an und sagst, wenn es nicht übereinstimmt, kriegst du ihn raus. Dann würde ich sagen, okay, ja, weil wenn es zu 90% kein Elfmeter ist, solange der Schiri das halt einfach nicht richtig gesehen hat, soll er sich nochmal angucken.
Ja, ne? Genau.
Und
aber dahin hier auf der anderen, gebe ich dir recht.
Genau, aber wenn es jetzt wie hier danach aussieht, dass und der Das ist eben gesehen. Auch hier würde mich dann wirklich wieder interessieren, was war da jetzt der Grund für?
Ja, genau. Das wird halt nicht kommuniziert, weiß halt keiner. Dankert geht raus, guckt sich die Szene an und bleibt dabei. Es ist kein Elfmeter, wo ich auch gesagt habe, jo, genau so ist richtig, weil das ist lächerlich. Also, wenn du dann, ich kann mich dran erinnern, es war der, Doppelpass oder so, oder es war irgendeine Fußball-Talkshow, wo der, wie heißt er denn jetzt, der Mainzer Trainer? Schmidt war vorher. Der
Sandro ist Schwarz.
Schwarz, genau. Wo der auch ganz klar gesagt hat, weil er gefragt worden ist, naja, was ist denn, wenn diese Handregel irgendwann so bleibt, wie sie ist? Kann das denn dann irgendwann mal dazukommen, dass absichtliches gegen die Hand schießen trainiert wird? Und dann hätte er gesagt, naja, wenn es eine Regelauslegung gibt, die das zulässt, dann wäre jeder Bundesliga-Trainer dumm, das nicht zu üben. Egal, wie unsportlich es wäre.
Ja, und das ist halt das Problem, dass du mit Regelungen wie alles, ich verstehe ja, dass es nicht so leicht ist, da eine gute Regel zu finden, ne? Weil du kannst ja nicht da Sensoren anschließen, um zu wissen, was die Spieler bei dir gedacht haben. Aber ich sag mal so, alles Hand wird es ja nur schlimmer machen. Weil aktuell ist ja das Problem, dass wir zu viele Handelfmeter gepfiffen haben.
Ja.
Und nicht, dass es zu wenige sind. Und dass so ein bisschen die Einheitlichkeit fehlt. Aber die bekommst du ja nie rein. Die bekommst du ja auch in Zweikämpfen nicht rein.
Ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass zwei relativ klare Situationen, die gleich sind, komplett unterschiedlich bewertet werden. Das ist, glaube ich, eher das größte Problem, weißt du?
Dass, ja gut, aber das du hast du ja auch nicht nur beim Handspiel.
Ja,
das hast du auch bei Fouls. Und dass du das nicht ganz rausbekommst, das verstehe ich auch. Ja, aber dass du da teilweise abstruse Elfmeter gepfiffen bekommst und das jetzt wirklich du dir im Grunde als Verteidiger die Arme abhacken musst, damit du da nicht Gefahr läufst, irgendwie, weil hinter dir einer steht, der dir dann nach der Flanke, die du gerade angeguckt hast, und dann Arme hinterm Kopf verschreibt, der dann dich von hinten anköpft und auf die Arme, dass du dann einen Elfmeter gibst. Das ist ja wirklich. Also, ich finde, dass da zu viel gepfiffen wird aktuell an Handspielen.
Ja. Ab sofort. Absolut. Da gehe ich vollkommen mit. Um da jetzt quasi so ein bisschen den Abschluss des Spiels sozusagen mit reinzubringen. Frankfurt, steht jetzt natürlich mit 52 Punkten immer noch auf einem direkten Champions-League-Platz. Hat jetzt natürlich nur noch einen Punkt Vorsprung auf Gladbach, deswegen ist auch das Ergebnis aus Leipzig-Gladbach, aus dem Spiel Leipzig-Gladbach nächste Woche ziemlich wichtig für Frankfurt. Man hat jetzt selbst unter der Woche ein extrem wichtiges Spiel, wie gesagt, gegen Benfica Lissabon und muss dann auswärts in Wolfsburg ran. Ja, man muss mal abwarten, was da rumkommt. Also wenn Wolfsburg so spielt wie diese Woche, dann sollte man sich eigentlich keine Gedanken machen. Aber zu Hause, schwierige Situation, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf den Ausgang des Spiels gegen Benfica Lissabon. Ich glaube, wenn man Benfica zu Hause sogar dominieren sollte, muss man jetzt natürlich auch noch mal abwarten, was ist mit Martin Hinteregger? Kann der spielen? Kann er nicht? Er sollte können, sagen wir es mal so, das wäre schon gut, weil Ndicka ja sowieso gesperrt ist. Ich glaube.
Und Touré nicht spielberechtigt.
Genau, und Touré nicht spielberechtigt. Ich glaube, der Ausgang dieses Spiels kann auch sehr gut tun für die Liga, auch um einfach mal wieder so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber ja, Augsburg natürlich absoluter Big Point. 3 Punkte, Schalke überholt. Jetzt 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und wir haben eben gerade schon mal drüber gesprochen, also ich sehe nicht, dass Stuttgart diese 7 Punkte noch holt. Und war auch ein klares Ausrufezeichen mit neuem Trainer.
Das dürfte auch mit fast schon der Klassenerhalt endgültig gewesen sein für Augsburg jetzt.
Ja, denke ich
auch. 7 Punkte dazwischen noch Schalke. Ja.
Also es ist allein schon, es war halt eine unfassbare Umstellung im Spiel an sich, die man auch gesehen hat. Und es war eine komplett andere Mannschaft als in den letzten Spielen. Ich meine, man hat die letzten beiden Spiele, ich glaube, 4-0 und 5-0 davor verloren gehabt, ne? Oder 3-0 und 4-0. Ja, und hatte sich ja gerade so irgendwie in die Verlängerung gegen Leipzig gekämpft. Und also wenn du so.
Das Einzige, was. Ja. Sorry, red noch zu Ende.
Ja, wenn du so, wie du jetzt spielst, gegen Stuttgart spielst und du hast jetzt gegen Stuttgart und hast dann quasi das nächste Spiel, die Big Points, um von 7 auf 10 Punkte zu stellen. Und wenn du so gegen Stuttgart spielst wie gegen Frankfurt, das Ganze ist dann nämlich auch noch zu Hause, dann sollte man sich da keine Gedanken machen und dann die 10 Punkte, die sind dann nicht mehr einzuholen.
Also. Ja, also du hast es angesprochen, ne? Es stehen halt noch direkte Duelle an, von daher. Ich erwarte jetzt nicht, dass Stuttgart gegen Augsburg gewinnt.
Absolut nicht.
Aber das würde ich dann vielleicht auch, gerade weil es in Augsburg ist, aber ich sag mal, das würde ich dann vielleicht doch noch abwarten, weil sollte da irgendein Fußballwunder passieren oder Augsburg trifft 10-mal Aluminium und Stuttgart gurkt irgendwie einen Ball rein. Kann ja passieren.
Ja.
Dann sind es natürlich, ja, es sind dann immer noch 4 Punkte, und aber ja, selbst dann tue ich mich schwer, dann noch großes Wunder zu sehen.
Ja,
aber
ich eigentlich auch.
Wenn die jetzt am nächsten Spieltag nicht gegen Stuttgart verlieren, sind sie durch.
Gehe ich auch mit. Und ich sehe auch, also von der Form her, vom letzten Spiel, war Augsburg auch einfach ein Schritt vor Schalke. Da sollten die
sich, ja, auch keine Gedanken machen.
Also, bevor wir jetzt gleich nochmal zum Kicktipp kommen, weil es war ja dann nämlich jetzt das letzte Spiel, würde ich ganz gerne, und das ist jetzt vielleicht so der, sag ich mal, der Teil, wo der ein oder andere, der nicht so Frankfurt-Sympathisant ist, auch abschalten kann. Ich würde aber gerne noch über ein, zwei Sachen bezüglich Frankfurt mit dir sprechen, was, glaube ich, relativ interessant ist, zumindest für die Leute, die zuhören, die ebenfalls Frankfurt-Sympathisanten sind. Und zwar würde ich ganz gerne mal deine Einschätzung zu der aktuellen Situation hören. Ich meine, aufgrund der letzten Spiele war es natürlich klar, man hatte die, wir nennen sie jetzt einfach mal Erfolgsfans, die natürlich sofort irgendwie gesagt haben, 2 Spiele, ja, so hat man nichts in Europa verloren und bla bla bla, so kommen wir nicht mal in die Euroleague, absolutes blödes Gewäsch. Mir geht's aber eigentlich gerade eher darum, dass wir in einem, ich weiß nicht, ob es in einem früheren Podcast war oder ob wir beide das so besprochen haben, dass ich irgendwann mal dir gegenüber erwähnt habe und gelobt habe, wie überrascht ich davon bin, dass Frankfurt plötzlich eine Mannschaft ist, die stärker aus der Halbzeit kommt. Also wo Adi Hütter anscheinend die richtigen Worte findet, um eine starke zweite Halbzeit auch in Unterzahl hinzubekommen. Und man muss auch dazu sagen, das Ergebnis 4-2 gegen Benfica spiegelt nicht die Leistung Frankfurts wider, weil man eigentlich noch die ein oder andere Chance hatte und es waren ein paar schwache Minuten gegen Benfica. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar ist es einfach die Anzahl an Man merkt nämlich mittlerweile einfach wirkliche Konzentrationsschwächen und als würden einige Spieler Nerven zeigen. Du hast einen Da Costa, der plötzlich keine Bälle mehr an Mann bringt, die weiter zu schlagen sind als 6 Meter ab der 60. Minute und der danach irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, rumläuft wie Falschgeld, der hat ja auch jedes Spiel diese Saison von Beginn an gespielt. Und es wäre absolut verständlich, wenn er vielleicht auch einfach mal ein Spiel Pause bräuchte oder bekommen würde. Aber du hast zum Beispiel einen Rebic, der jetzt 2 Spiele hintereinander, weil man eben mal nicht führt oder gewinnt, gelbe Karten aufgrund von Beleidigungen bekommt und Respektlosigkeit. Also sowohl beim Spiel gegen Benfica hat er vom Schiedsrichter angezeigt bekommen, hier Junge, Respekt so nicht mit mir. Und auch jetzt am Wochenende kriegt er wieder die gelbe Karte wegen Meckerns, wegen überschwänglichen Meckerns. Man sieht Jungs also ein Jovic, der natürlich jetzt am Wochenende so ein bisschen zum Haare raufen, weil er hatte auch wirklich die eine oder andere Aktion. Ein Rebic sieht man fast nur noch kopfhängend über den Platz laufen. Alea ist leider verletzt. Pazienza spielt, er spielt unfassbar starke Kopfbälle. Alle seine 5 Tore hat er mit dem Kopf gemacht. Macht auch in letzter Zeit wichtige Kopfbälle. Und war das vielleicht auch jetzt am Wochenende wieder ein Mismatch, oder was heißt wieder, war das vielleicht ein Mismatch von Hütter, ihn rauszunehmen? Klar, war das natürlich blöd mit nur noch 11 Mann und, nur noch 10 Mann und du musst irgendwie gucken, wen du rausnimmst, aber ich weiß nicht, also er wechselt Pazienza in der 54. Spielminute aus und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte da lieber gesehen, dass vielleicht mal ein Rebic oder ein Jovic runtergeht. Weil klar kannst du einen Gacinovic bringen, aber du hast halt niemanden mehr, der wirklich Flanken verwerten kann.
Ja, also in der Situation gebe ich dir recht, weil Rebic und Jovic als Doppelsturm einfach nicht so gut funktioniert. Ja. Sondern, also das.
Die brauchen da halt jemanden, echt, der die Bälle festmacht.
Ja. Und das Patience macht das relativ überraschend sehr gut. Ne? Also, was heißt überraschend? Aber Alea macht es ja absolut auf einem wirklich, wirklich sehr, sehr hohen Niveau. Dass du das halbwegs liefern kannst, und das macht Patience ja, ist durchaus überraschend. Aber auf der anderen Seite kommt es halt drauf an, vielleicht wollte er da jetzt mehr auf schnelle Bälle spielen. Ne? Ich meine, es stand natürlich schon 2-1, dass du dann im eigenen Stadion auskonterst, ist unwahrscheinlich. Wobei halt vielleicht Rebic natürlich auch Fernschussqualitäten hat und Jovic overall schon der bessere Stürmer ist. Da kannst du schon überlegen, wen nimmst du da jetzt raus? Oder nimmst du überhaupt deinen Stürmer raus, ja?
Oder vielleicht denkst du auch schon einfach an das Spiel gegen Benfica. Tut's vielleicht dem einen oder anderen Stürmer ganz gut sein. Mal, nachdem sie im Hinspiel gegen Benfica 70 Minuten lang gerannt sind, in Unterzahl, jetzt vielleicht mal, und man ist schon wieder in Unterzahl, vielleicht dem einen oder anderen Stürmer dann doch mal ein bisschen Frische in die Beine zu geben, weil du einfach also ich meine, wir haben heute Montag, am Donnerstag ist das Rückspiel. Du hast jetzt das Glück, dass du nicht reisen musst, weil du das Rückspiel zu Hause hast. Du hast das Glück, dass du, wenn du in Frankfurt spielst, natürlich gefühlt nicht nur mit 11 Mann auf dem Platz und 12, also du hast ja gefühlt, spielst du ja 13 gegen 11 oder 14 gegen 11, weil es ja einfach eine Macht ist, das Stadion, was da los ist im Moment. Oder gerade bei den Europa-League-Spielen. Aber also es gibt echt nicht viel. Ich finde, manchmal wechselt Hütter etwas wenig. Aber das ist halt bis jetzt immer gut ausgegangen. Und hier muss ich ganz ehrlich gestehen, also man hat gemerkt, er hat einen Rode rausgenommen zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, das war, glaube ich, Vorbereitung auf Benfica. Weil Rode im Moment einfach funktioniert. Wenn der auf dem Platz steht, spielt der gut. Ich habe wenig von ihm gesehen. Aber wie kann man denn zu Hause gegen den Tabellen 15. so auseinanderfallen, nur weil man ein Spieler weniger ist? Also irgendwie fehlt mir da dieses, ich meine, wir haben in der Euroleague sogar noch Spiele in Unterzahl gedreht. Und das kann ja nicht an einem Spieler liegen.
Nee, nicht an einem Spieler, aber du hast jetzt natürlich schon einfach gewisse Probleme. Du hast die Formschwächen angesprochen, die sind ja zweifelsohne da. Der Costa, ich meine, er tut mir auch leid, ne, weil du würdest ihm ja gerne diese Pause gönnen, die ich vermute, die er einfach mal braucht, aber kannst du nicht, weil Chandler dann immer noch nicht richtig fit ist oder ist richtig fit ist, noch nicht matchfit ist einfach. Und das, ich weiß es nicht, kann man gerade gucken, aber der dürfte ja eigentlich fast jedes Spiel gemacht haben diese Saison. Also das ist in dieser Saison 2600 Spielminuten. Das erfordert jetzt gewisse Mathekenntnisse, aber bei so einer runden Zahl könnte man fast meinen, dass er da echt fast alle gemacht hat.
Ja.
Und du hast natürlich jetzt schon, ja, also es ist fast wirklich, irgendwo ist er mal ein bisschen früher ausgewechselt worden dann, aber fast 29 Spiele in der Bundesliga, Europa League dazu und ja, auch jetzt als Außen in der Aufstellung, die zwar sehr darauf beruht, über Außen zu spielen, aber nur einen auf den Außen hat, so einem Außenverteidiger Flügel, das ist ja wirklich auch einfach anstrengend. Und wenn jetzt halt dazu kommt, dass du gerade unter der Woche nochmal wirklich in Unterzahl alles gegeben hast in Lissabon, dann weiß, das wird jetzt am Donnerstag richtig wichtig und dann kommt, das ist natürlich auch einfach ein blödes Match, aber ja, wenn Augsburg Baum nicht entlassen hätte, glaube ich, gewinnt Frankfurt das, sage ich mal so.
Ja.
Ne? Und dann kommt zu dir so eine Mannschaft, Abstiegskampf, Trainerwechsel, die jetzt da nochmal neue Motivation haben. Das ist ja auch einfach ein bisschen Spielplanpech. Ne? Also Augsburg zu Hause musst du natürlich schon gewinnen, aber das eingeklemmt in Benfica, dann mit der roten Karte und klar ist das nicht gut, aber das, ich meine, ich würde es auch nicht als 3-1 so gänzlich kategorisieren. Ich fand, das war insgesamt fast ausgeglichen schon, das Spiel. Gut, kannst natürlich mit dem nicht gegebenen Elfmeter sagen, dass dann da mit Augsburg auch wirklich eigentlich fast ein Tor geklaut worden wäre,
ja.
Aber letztlich für so Spiele kommen halt vor, wenn du 34 machst, ne? In der Bundesliga, das hast du immer. viel wichtiger ist es jetzt, dass unabhängig vom Ausgang des Rückspiels nicht deine komplette Saison dann runtergeht, weil du die Lust verlierst. So.
Genau, das ist nämlich ein Riesenproblem, was ich da dran sehe. Also das Ding ist, es will ja keiner so richtig aussprechen und es will ja keiner so richtig wahrhaben, aber wenn man sich das Restprogramm anguckt, muss das Ziel Champions League sein. Vor allen Dingen, wenn man sich die Form von Gladbach im Moment anguckt. Das Ziel diese Saison muss Platz 4 sein.
Ja, also du hast natürlich noch unangenehme Spiele, ja, nach in Wolfsburg, in Leverkusen, in München. Aber letztlich, der hat Gladbach auch. Ne? Und
genau.
Auf Hoffenheim sind es ja wiederum immer noch 5 Punkte Vorsprung. Also das, es ist nicht unmöglich, selbst wenn du irgendwie am letzten Spieltag verlierst, da nicht den 4. Platz zu halten.
Eben. Und das muss auch
ein klares
Ziel sein.
Ja, also ich hoffe, dass sich jetzt entweder je nach Ausgang des Rückspiels nochmal Euphorie bildet oder jetzt erst recht Mentalität, wie ich sie meine letztes Jahr im Pokalfinale gesehen zu haben.
Ja.
Also wo ich mir nicht sicher bin, ob...
Mein Problem, was ich daran sehe, ist, du kannst innerhalb, mich erinnert das irgendwie so an diesen Zeitpunkt, wo Dortmund den Vorsprung auf die Bayern verspielt hat. Weil du kannst jetzt wirklich innerhalb von 2 Wochen kannst du von einem direkten Champions-League-Platz runterrutschen, du kannst aus der Europa League fliegen und auf einmal stehen sie erstmal alle da und die Schultern hängen. Und dann weiß ich nicht was, also lass am Ende noch irgendeinen verletzt sein und dann hast du richtig Probleme noch. Irgendjemand, der wichtig ist. Also ich weiß ja jetzt nicht, ich hoffe ja noch so ein bisschen, dass Allaire fürs Rückspiel wenigstens wieder fit wird, dass man vielleicht auch einfach mal sagen kann, zu Hause gegen Benfica, man kann mal wieder alle 3 Stürmer spielen lassen oder dass man vielleicht sogar sagen kann, das ist absoluter Luxus, in der 80. Minute oder so einen Rebic runterzunehmen und noch einen Pacienza zu bringen, der vorne auch noch mal Bälle festmachen kann mit, ja. Aber ich weiß nicht, es ist einfach, also es steht wirklich sehr, sehr viel auf dem Spiel und es war absolut klar, dass du dieses Jahr in 2019 noch ungeschlagen und bla, das, also spätestens ab dem Viertelfinale in der Euroleague und im Kampf um die Champions League, da muss irgendwann eine Niederlage her. Aber was halt das Schlimme ist, du hast halt momentan das Problem, dass du es dir gegen, ich drück das jetzt mal so aus, ohne, ich möchte dabei jetzt nicht unbedingt respektlos klingen, aber dass du gegen gerade so eine Gurkenmannschaft, wie es Augsburg die letzte Zeit war, sie haben ja wirklich gut gespielt. Man kann ja nicht mal irgendwie sagen, sie haben noch Glück gehabt. Also sie haben ja wirklich einfach nur gut gespielt am Wochenende. Und wie es auch aufgrund der Formkrise Wolfsburg momentan ist, die auf einmal gegen so 2 Mannschaften plus Benfica Lissabon, die jetzt, ich glaube, Prag, der am wenigsten gefährliche Gegner gewesen wäre, den Frankfurt hätte ziehen können im Viertelfinale, in der Euroleague, gegen die beiden Mannschaften irgendwie, ja, eine Saison zumindest für das Umfeld irgendwie in Anführungszeichen versauen kannst. Klar, ist immer noch alles offen. Allerdings wird es dann natürlich gegen, also, weißt du, ich zum Beispiel als Fan und jemand, der das verfolgt hat, ich habe in der Endrechnung für die Saison eine Niederlage eingerechnet und ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, ich rechne nicht mit einem Sieg in der Euroleague. Ich glaube zwar, dass sie weiterkommen, aber wenn es im Halbfinale gegen Chelsea geht, da muss schon echt sehr viel Glück dazukommen. Aber in der Bundesliga, ich habe halt mit einem Sieg, mit einer Niederlage und mit einem Unentschieden, was noch kommt, gerechnet. Aber war die Niederlage gegen die Bayern und das Unentschieden gegen Leverkusen.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne?
Es ist so ein bisschen wie das, ich meine, in der Hinserie wurde ja auch die Siegesserie durch die Niederlage zu Hause gegen Wolfsburg beendet. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl halt auch dieses Mal. Ne? Das ist, du wusstest, dass es irgendwann kommt, aber du hättest nicht damit gerechnet, dass es in diesem Spiel kommt.
So. Ja.
Und das ist halt das Bittere. Und ja, natürlich, aber dann musst du es halt wettmachen. Ja? Das kann man ihnen ja verzeihen, wenn sie dann eben nicht gegen Leverkusen entschieden spielen, sondern gewinnen.
So. Genau.
Und da muss halt jetzt echt eine Reaktion kommen. Und ich hoffe, dass sie kommen kann, weil auf der anderen Seite, das Team ist ja jetzt doch halt, ne, also Hinteregger ist nicht klar. Oder hast du da schon was gelesen?
Ich habe noch nichts gelesen. Nee, ich habe noch nichts gelesen.
Man muss echt gucken, weil dann fallen halt, er ist in der Euroleague in Dicker, in Hinteregger. Wenn die ausfallen, dann wird es da echt knapp. Und aber auch sonst ist das halt, ne, dein Allaire soll ja fit sein wohl gegen Benfica. Oder sollte, hofft man. Aber natürlich ist das halt einfach Qualität, die fehlt, ja. Sowas, das kannst du ja nicht verschweigen. Und dann, du hast eigentlich schon einen sehr guten Kader, den du ja auch gut verstärkt hast eigentlich in der Winterpause. Jetzt kommt Toro vielleicht mal zurück, aber dir fehlen ja auch dann einfach Schlüsselspieler.
Ja, absolut.
Das ist ja auch dann einfach schwer.
Man kann jetzt halt bei Hinteregger, es wird von einer Verhärtung ausgegangen. Das wäre ja noch okay, so eine Verhärtung, die kriegt man auch mal wegmassiert und weggelaufen. Noch bis Donnerstag, aber ja, ein angegriffener Oberschenkel verhärtet halt auch schnell mal wieder dann, ne? Und es bringt halt auch nichts, wenn, also, ich weiß nicht, aber man muss halt gegen Benfica und gerade gegen diesen Zahnspangenbubi, der da spielt, muss man halt eine Abwehr stellen, die funktioniert. Und das hat halt nach der Rausnahme von Dika, nach der unfreiwilligen Rausnahme von Dika nicht mehr wirklich funktioniert.
Ja, Fallett ist jetzt nicht die Definition von einer stabilen Abwehr.
Genau, richtig. Und dann kriegst du einfach irgendwann ein Problem. Und ich sag mal so, auch ein Touré, der spielt ja jetzt, der ist ja nicht Euroleague berechtigt, der hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert am Wochenende.
Er ist ja auch, Touré ist halt auch, Touré und ein Dicker sind für mich halt keine Anführer, sag ich mal, in der Dreierkette, ne?
Ja.
Das heißt, dann musst du dann Abraham und noch einen Hinteregger daneben, oder einen Hinteregger daneben stellen. So.
Ja.
Und jetzt hattest du halt hier wirklich das Problem, dass das halt nicht ging.
Abraham scheint ja jetzt wohl komplett geschont worden sein für Donnerstag. Der hat ja nur auf der Bank gesessen.
Ja, das kommt ja noch dazu, ne? Also ich glaube, spielst du Donnerstag nicht, dann kommt Abraham rein. Oder spielt von Beginn an, was weiß ich.
Ja. Aber so kann es ja auch eigentlich mal, so kann es ja auch eigentlich ganz gut sein. Und man kann eigentlich mit Hasebe, Hinteregger und Abraham eine anständige Verteidigung stellen, wenn Hinteregger spielt, wenn nicht. Oh, wer soll denn dann da rein?
Ja, Fallett. Was willst du machen? Kannst du ja nur Fallett nehmen. Oder du stellst auf Viererkette um, aber das geht ja eigentlich nicht. Also Hasebe in der Viererkette ist, glaube ich, schwierig auch. Dann musst du ja auch alles ändern. Da wirst du auf Fallett zurückgreifen. Und dann gute Nacht.
Ja.
Dann musst du auch nur hoffen, dass du 4-5 Tore schießt.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hab wegen dem ganzen Jahr am Anfang eigentlich noch so ein kleines bisschen geschmunzelt und hab gesagt, ja, stell dir das mal vor, man kommt in die Champions League und bla. Mittlerweile will ich das, sage ich ganz ehrlich.
Ich hatte dich ja gefragt, ob du mit Euroleague unzufrieden wärst, ne?
Irgendwann vor
2 Wochen und da meinst du, nein.
Genau, Euroleague richtig.
Wär immer noch, wärst du zufrieden mit.
Und dann kommen ein paar Siege dazu und plötzlich sagt man, ja, eigentlich rechnet man ja jetzt schon fast mit dem Minimum Euroleague fest, aber man will ja in die Champions League. Das ist halt so das Ding jetzt, ne? Also von
daher. Ja, es ist halt, ne, das ist das, was ich da meinte mit, es kommt drauf an, wenn sie es verspielen, wie sie es verspielen. Und wenn sie es mit einer Niederlage zu Hause gegen Aufzug verspielen, dann bin ich sauer. So.
Genau.
Und dann, oder was heißt sauer, dann ärgere ich mich schon sehr. Das war halt wirklich eine einmalige Chance, vermutlich, ne? Weil die Mannschaft wirst du so nicht zusammenhalten können ohne Champions League. Und dann wirst du dann nächste Saison auch wieder andere Mannschaften unter den Top 4 haben.
Ja.
Und wenn du die dann verspielst, ist das einfach, ja, und dann auf die Art ist das extrem bitter.
Genau, das ist halt das Ding. Aber naja, ich würde sagen, wir machen jetzt gerade noch über Kicktipp.
Ja, gerne.
Die Übersicht, das wird dich natürlich sehr freuen, denn ich muss ja wirklich mal sagen, ich meine, ich weiß, du sagst ja immer so ein bisschen giftig, nee, und was weiß ich nicht noch was. Chapeau, mein Lieber. Ich hatte ja einen Rekord inne mit 20 Punkten bis jetzt, den besten Spieltag geholt. Ich habe auch diesen Spieltag 20 Punkte geholt, aber du hast meinen Rekord um nochmal 6 Punkte pulverisiert. Du hast nämlich 26 Punkte geholt. Dazu einfach nur GG. Kann man mal machen. Es waren unfassbar viele richtig getippte Spiele dabei. Also du hast 1, 2, 3 mal 4 Punkte. Ich glaube nur, ja doch, Frankfurt-Main hat 1, 2, 3, 4 mal 4 Punkte. Der ist nämlich mit 25 Punkten direkt dahinter. Ich konnte 20 Punkte holen und bin damit von Platz 3 auf Platz 2 hochgerutscht, weil Nym nicht gespielt hat. Die hat keine Punkte dagelassen dieses Wochenende und selbst meine Frau hat auch 19 Punkte geholt. Also Tipp-Kick-mäßig verrückter Spieltag.
Kicktipp.
Kicktipp, so rum. Sehr viele Punkte geholt und ja, also abgesehen davon, dass natürlich nochmal solche Spieltage kommen können, also du hast quasi bis auf ich glaube, das ist auch das erste Mal jetzt gewesen bei dir, dass du bis auf das Frankfurt-Spiel hast du auch jede Tendenz richtig gehabt.
Ja.
Also,
und tatsächlich jede Tordifferenz bis auf Frankfurt, also Frankfurt ausgenommen, auch noch Dortmund.
Genau, ansonsten war auch jede Tordifferenz richtig. Also da kann man nur sagen, Chapeuse. Glückwunsch dazu. Und das hast du dir mit diesen Tipps aber auch reglichst verdient.
Danke.
Dass du da die 26 Punkte ist ein schöner Tagessieg, muss man wirklich so sagen. Und scheint ja jetzt auch mit über 30 Punkten, also da müsste schon irgendwas passieren, dass da der Gesamtsieg nochmal flöten geht. Ich habe auf jeden Fall schon gesagt bekommen, wir sollen das nächstes Jahr wieder machen von meiner Frau. Würde ihr gefallen.
Ja, ja.
Ja auch, solange du wieder gewinnst. Ne?
Ja, klar. Aber da gehe ich immer von aus.
Ja, als Sieger muss man wieder antreten. Das ist ja quasi schon fast Pflicht. Dann würde ich sagen,
wir sind durch.
Sind wir durch? Aufgrund unserer Frankfurt-Diskussion dann doch noch etwas länger geworden als geplant. aber war auch mal nötig, brauchten wir jetzt einfach mal. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs aufmerksame Zuhören. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und verabschieden uns. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.